Ja. Liebe Hörer vom Radio OSM Podcast, hier spricht William Kohn, der euch herzlich heute am 6. Mai grüßt von der Republika in Berlin. Seid weiter so brav und hört diese Sendung, denn sie ist extrem hip und cool. Euer William Kohn.
Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge Radio OSM, Folge 33. Es ist heute der 15. Mai und mit mir im Studio sitzen der Andi
und der Michael. Schönen guten Abend.
Genau, das war eine kleine Überraschung, die ich mitgebracht habe von der Republika. Ich war da ein paar Tage und da lief mir unser Hörer William über den Weg und da habe ich den kurz angehalten. Nein, das war natürlich nicht. Also, es ist nicht unser Hörer. Man konnte da so hingehen und sich ein paar Audioschnipsel einsprechen lassen.
Okay. Woher kennt man den jetzt?
Der ist professioneller Sprecher und zum Beispiel hörte man ihn letztens bei Rosch und Böhmermann. Hat er immer die Intros gemacht und die Vorstellung.
Das war diese Sendung auf 1 Plus oder war das, oder?
ZDF Neo.
Ah, okay.
Genau.
So ein digitaler Sender.
So ein digitaler Spartensender, genau. Und ja, du merkst es sofort, das ist ein professioneller Sprecher, weil ich habe ihm nur 3 Stichworte halt draufgeschrieben und er hat das einfach gemacht. Und danach kam eine Lizenzdiskussion, aber das ist ein anderes Thema.
Okay.
Wir haben ja was geändert, und zwar seit der letzten Folge eigentlich schon, beziehungsweise erstmalig diese, haben wir die Hörer können vorher, also vor Beginn der Sendung, bei uns im Pad reingucken und auch Themen vorstellen.
Ja, wir haben jetzt das erste Mal ein Pad.
Genau.
Bisher hatten wir ein Lysoma und das war jetzt die letzten 2-3 Sendungen eigentlich schon öffentlich zugänglich, aber es hat wohl niemand gemerkt oder niemand gemacht, aber jetzt das geändert. Ja, schauen wir mal, wie das dann in Zukunft wird, aber jetzt mal ein Pad, um es einfacher zu machen sozusagen.
Genau.
Und wir hatten die letzte Folge sozusagen, es hat jetzt so nicht stattgefunden. Wie sie ursprünglich geplant war, sondern wir haben uns einfach mit ein paar Leuten getroffen. Davon gibt es auch keine Aufzeichnung, wer sich da jetzt irgendwie wundert, ob da was ist.
Ich habe es auch nicht gehört, ich weiß
ja.
Es nicht.
Ja, das ist keine Zeit. Genau, aber das probieren wir jetzt einfach mal aus, wie das hier klappt.
Aber ich kann ja schon mal mit dem ersten Thema anfangen. Und zwar, wie ihr alle wisst, war vor einigen Wochen die State of the Map US und dort wurden auch Videos aufgezeichnet. Alle Vorträge wurden auf Video gebannt, sind auch verfügbar unter vimeo.com/OpenStreetMapUS. Und einer der Vorträge ist von Alex Barth, Mitarbeiter von Mapbox.
Mhm.
Und das Thema war More Open, Why It's Time to Drop Share Alike.
Okay, und der hat sich zum einen darauf, also wir haben ja momentan die ODBL-Lizenz nach der Lizenzumstellung.
Genau.
Wo ist denn da ein Share-Like? Oder, weil früher hatten wir irgendwas so Creative Commons CC BY SA oder sowas. Da ist es ja klar. Wo ist denn bei ODBL ein Share-Like sozusagen?
Das Thema ist, dass du die Daten, wenn du das als Datenbank nutzt, nachher, wenn du Veränderungen vornimmst, entsprechend auch wieder zur Verfügung stellen musst.
Das heißt, zusammengefasst, ODBL ist auch zum einen mal Namensnennung mit drin.
Genau.
Und zum anderen auch dieses, ja, Share-Like, was ist eine gescheite deutsche Beschreibung dafür? Ja.
Unter gleichen Bedingungen.
Ja, genau. Das ist immer so diese
zur Verfügung stellen.
Und besagte Person hat damit eine Diskussion ausgelöst, weil er das nicht so toll fand, dass man das unter seinen Bedingungen.
Ja, also sein Wunsch oder das, was er in dem Video vorgetragen hat, war, dass der Share-Alike wegfällt und ja, aus meiner Sicht stecken da halt kommerzielle Interessen dahinter.
Ja, er hat aufgeführt, warum er aus seiner Meinung nach das gut wäre fürs Projekt und insgesamt, wenn das wegfallen würde. Also er hat so ein paar Sachen aufgezählt, die Vorteile, die seiner Meinung nach da passieren würde. Aber du denkst, das ist, es gibt auch Nachteile, oder?
Also ich, Ich denke, es ist eine persönliche Meinung, ganz klar. Für mich ist Share-alike eine der wesentlichen Säulen von einem Community-Projekt. Das verhindert, dass die Arbeit von den ganzen Leuten, die das Ganze auf die Beine stellen und viel Freizeit da reinstecken, von einer Dollar Evil Company, wie sie auch immer heißen mag, benutzt werden, die daraus ein kommerzielles Produkt machen und nichts mehr an die Community zurückgeben. Es gibt ja auch gute Beispiele von Firmen, die mit OSM-Daten arbeiten und entsprechend der Community auch was zur Verfügung stellen, was der Community zurückgeben, sodass beide leben können. Aber es wäre halt aus meiner Sicht sehr demotivierend für viele Mapper, wenn eine Firma herkommt, aus OSM-Daten ein kommerzielles Produkt macht, das die Leute kaufen müssen und wo sie die irgendwelche Veränderungen an den Daten oder sonst irgendwas, das die Firma macht, nicht kriegen.
Ja, also ich kann mich aus dieser Lizenzdiskussion zum Wechsel zur ODBL noch gut dran erinnern, dass genau dieser Punkt hier, gerade auch in Deutschland, vielen Mappern wichtig war.
Ja.
Also wenn man die verfolgt hatte, und die könnt ihr sicherlich in den alten Mailinglisten genügend nachlesen, geht einfach mal 2-3 Jahre zurück. Da wurde es ausgiebig behandelt, ob man eine Share-Like haben möchte oder nicht. Und viele haben gesagt, ja, also wir möchten gerne, dass da schon noch eine gewisse Art Schutz drauf ist, nämlich der Schutz, dass es auch wieder frei ist und so weiter. Aus Sicht von Alex und Mapbox kann ich das natürlich schon verstehen, weil es natürlich die einschränkt in der Benutzung. Ja, also ich meine, die hätten, also ein Problem ist, wenn du so Georeferenzierung machen willst, so einen Dienst einfach aufstellen, Firma schickt dir eine Straße, also eine Adresse, und du schickst die Geolocation zurück und die übernehmen das in eine Datenbank. Das geht, glaube ich, so nicht. Und das wäre zum Beispiel.
Das geht halt dann nicht, wenn sie sozusagen die Datenbank nicht wieder unter dieselbe Lizenz stellen.
Aber das ist ja, wenn du das als API, als Dienst betreibst, dein Kunde will nicht seine Datenbank irgendwas freimachen.
Ich weiß aber nicht, also da bin ich jetzt nicht genau weit genug drin in der ODBL. Soweit ich mich erinnere, an einen Vortrag von Fred auf einer FOSKIS vor der Lizenzumstellung war die klare Aussage, aber auch, du kannst auch ein Kochrezept, also du brauchst die Datenbank nicht rausrücken, du kannst aber auch ein Kochrezept veröffentlichen, wie du das gemacht hast, und damit brauchst du die Datenbank als solche nicht rausrücken. Also klar ist, dass du einen gewissen Teil deines Wissens damit rausgeben musst, aber es gibt sicher auch den einen oder anderen trickreichen Weg, so viel Information rauszugeben, dass klar ist, was gemacht wird, ohne alles zu sagen. In dem Sinn, also ja.
Ja, ansonsten gab es dann auch noch eine andere, daran angegliederte Version, wo, ja, ich glaube, es ist damit aufgefallen, dass diese freie Google-Alternative, oder frei, also diese Google-Alternative DuckDuckGo jetzt irgendwie auch Karten einblendet und da Mapbox-Karten macht, und da war irgendwie nur so ein kleines i dran, wie es bei Mapbox-Karten, wo zu dem Zeitpunkt noch üblich war, wo sich auch ein paar Leute irgendwie, ja, meinten, ja, das sei jetzt nicht wirklich Attribution, also nicht wirklich die Namensnennung, vor allem sie schreiben Mapbox daneben selber noch irgendwie hin, aber das haben sie dann wohl auch geändert, soweit ich das verstanden habe.
Ja, es gab ein Posting in Legal Talk von Steve, ein sehr substanzielles Posting von Steve. Also Steve, meine ich Steve
Coast. Er hat das ja als Blog-Eintrag gemacht und das gleichzeitig in die Liste.
In die Liste reingebracht, ja. Er hat das relativ allgemein gehalten, er hat keinen Namen genannt.
Ich wollte gerade sagen, er hat nicht explizit.
Nee, er hat keinen Namen explizit genannt, aber ja. Er hat sehr substanziell geschrieben, dass es einfach ja, Firmen gibt und so weiter, Webseiten, die OSM-Daten nutzen, aber das nicht klar sagen, wie das die Attribution verlangt. Und ja, das hat zu einer lebhaften Diskussion geführt. Die ist, ich weiß nicht, es sind 50 Posts oder 100 oder sowas größenordnungsmäßig. Und das war schon überraschend.
Gut, ja, also erstmal fand ich gut, ich kann mich nicht erinnern, dass Steve in den letzten Monaten so sich um OSM gekümmert hat. Mhm. Also wirklich einfach mit so einem
Blogpost. Meist so produktive Diskussionsbeiträge
gemacht. Ja, genau. Also fand ich jetzt echt gut. Und im Laufe der Diskussion, ich glaube, das war ein paar Stunden später, hat Mapbox entsprechend auch auf die Hinweise, nennen wir sie mal, reagiert und das jetzt geändert.
Ja.
Ja, die. Also da sehe ich schon den absolut den Willen, das also mit der Community in eins da zu gehen, ja.
Genau. Im Rahmen dieser Diskussion hat es aber von Simon Poole auch einige, ja, sag ich mal, Kommentare gegeben, ein paar Klarstellungen. Und es ist, sag ich mal, rausgestellt worden, dass diese Share-alike weit weniger wirkungsvoll in Anführungszeichen ist, als das manche angenommen haben. Es geht darum eben, wenn du eine neue Datenbank machst, musst du diese Datenbank unter Share-alike stellen, aber eine neue Datenbank tritt gar nicht so häufig auf, wie das vielleicht manche annehmen. Also nicht jedes Prozessieren von den Daten führt dazu, dass du eine neue Datenbank kreierst. Und damit hast du weniger Probleme oder also weniger Probleme, als vielleicht viele angenommen haben, um diese Regeln der Share-alike einzuhalten, auch in Bezug auf kommerzielle Daten. Wenn man zum Beispiel eine Karte rendert, die gemischt ist aus kommerziellen Daten und OSM-Daten, sollte das machbar sein. So war zumindest der Kommentar in der Diskussion. Und ja, vielleicht nimmt es die Segel, den Wind ein bisschen aus den Segeln, die da versucht worden ist zu sehen.
Wobei insgesamt habe ich zuerst gedacht, oh, nicht bitte schon wieder eine Lizenzdiskussion oder Umstellung.
Ja. Aber ich glaube, die Community mag das nicht. Ich habe so ein paar Stimmen gehört oder wenige Stimmen von der SOTM US. Wie gesagt, es war ein Talk. Es gab auch, glaube ich, einen Boff oder irgendwas anschließend zu dem Thema. Und die Meinung der Community war gar nicht so, wie man das manchmal annehmen mag. Also die Community ist eher, lasst es so, wie es ist und es macht Sinn.
Ja. Sicherlich Gelegenheit bei der State of the Map EU
das Thema zu
diskutieren. Das Thema auch mal wieder anzusprechen.
Genau.
Ansonsten kleiner Hinweis. Falls die Mumble-Hörer sich jetzt dazuschalten wollten, wie geben die eigentlich Bescheid, Andi?
Die sagen einfach was.
Ah, die können einfach was sagen. Wunderbar.
Ja. Ja, also wenn ihr eine Meinung dazu habt oder sonst irgendwas, dann.
Wir können ja mal kurz in der Runde fragen, wer Share Alike, ja oder nein?
Das kommt immer drauf an, würde ich sagen. Aber also, wenn ich jetzt eine Telefonnummer habe oder so, da muss ich nicht unbedingt immer dazu schreiben, ja, ist von da und da, aber wenn es halt dann irgendwie ein bisschen mehr ist.
Das ist nicht Share-alike, das ist Attributierung, was du beschrieben hast.
Ja, sorry, stimmt. Ja.
Für mich ist klar, dass die Share-alike dazugehört. Das ist für mich einer der Motivationspunkte im Projekt, für mich selber, zu mich da beteiligen, weil ich weiß, das, was ich der Community zur Verfügung stelle oder ein Projekt zur Verfügung stelle, das steht mir auch in Zukunft immer weiter zur Verfügung. Nicht irgendjemand kann das irgendwo einbauen, sodass ich da nie eine Chance habe, mehr ranzukommen.
Also ich habe bei mir in meinem Profil getaggt, dass ich auch PD zustimmen würde. Also vielleicht für die Hörer oder so wäre das nicht, man kann in seinem OSM-Profil.
Also im Wiki-Seite, in der Wiki-Seite meinst du jetzt, oder?
Nee, ich glaube.
Ja, in der Wiki-Seite, ja.
In der Wiki-Seite?
In der Wiki-Seite, da wo man auch sagen kann, mit welchem Gerät man arbeitet, welche Sprache man spricht.
Also es gibt diese Vorlagen sozusagen.
Genau, da gibt es so Templates und da kann man sagen, meine Beiträge sind unter PD.
Okay, du redest über Templates, okay.
Genau.
Ja, es gab im Zusammenhang mit der Lizenzumstellung, glaube ich, als man zustimmen musste,
genau,
gab es die Möglichkeit, auch noch irgendwie anzuhaken. Ich würde gerne meine Daten unter PD stellen oder als man da eine Abstimmung oder ein Meinungsbild eingeholt hat, um es so zu sagen.
Ja.
Aber.
Ja, das war ja keine Meinung. Also zu dem PD-Ding war es ein Meinungsbild.
Ja, genau.
Andere waren natürlich schon ein,
ja,
ein Ding. Ja. Gut, aber kommen wir mal zu den. Es ist ja eigentlich ein News-Thema. Dafür war es jetzt eigentlich wieder schon wieder viel zu lang. Eine News, die ganz relativ kurz erledigt sein sollte, ist der letzte Bug bei OpenStreetMaps wurde geschlossen.
So. Also wir jawohl, super.
Ja, jawohl, genau, wir klatschen Beifall.
Warum klatschen wir Beifall?
Na, also der Hintergrund dazu ist ja, lange Zeit gab es sowas ja nicht auf OSM.org, sondern es gab so Zusatztools, da gab es dann irgendwie ein, zwei Stück. Und nachdem jetzt die Notes, also nicht die Notes, sondern die Notes, also mit T, und die, also die Notizen, wenn man es auf Deutsch übersetzt, eingeführt wurden, hat es eigentlich keinen Sinn gemacht, diese OpenStreetMaps dann nebenher noch zu führen. Und deswegen wurde das jetzt irgendwann mal so für neue Einträge geschlossen. Und dann ging es halt darum, alles, was da noch eingetragen war, sozusagen entweder als gleich zu beheben oder halt in Notes zu übertragen.
Ja, es wurden, glaube ich, auch sehr viel Karteileichen, um es mal so zu sagen, weggemacht, gelöscht, die es einfach nicht mehr gab, weil es inzwischen schon korrigiert worden ist und so weiter. Ja, das war ein bisschen, das Posting sagt, das war ein bisschen länderabhängig, die Auflösung der Datenbank. Wohl viele Länder sind relativ zügig runtergegangen, wo dann noch ein großer Batzen übrig war, war vor allem in Russland wohl. Und den hat man jetzt abgearbeitet und der letzte Bug ist entsprechend, wenn ich das richtig gelesen habe, in Russland geschlossen worden.
Ja, also ich fand die alte Situation immer sehr unbefriedigend. Da gab es nämlich zwei Systeme.
Genau.
Kein Mensch wusste, warum auf das eine oder das andere, und ich konnte es auch nie erklären, warum, welche sollte man jetzt nehmen. Und jetzt wurde das auch integriert halt als Node. Auch, ich finde, ist auch besser geworden.
Ja.
Und was ich noch sagen wollte, was ich zufällig beim Googlen gerade gefunden habe, es gibt auch eine Android-App, OSM-Bugs. Kennt ihr die?
Ja, die wird jetzt nicht mehr funktionieren, oder?
Doch, der ist auf Node.
Ah, der hat jetzt umgestellt, okay.
Ja.
Cool.
So als kleiner Hinweis.
Gut. Genau. Dann nächste News. Ja, eigentlich zwar ohne OSM-Daten, aber ich fand es trotzdem mal ganz nett. Und zwar bin ich neulich auf so eine Karte gekommen, wo man von Münchner Flughafen sieht, wie die Lärmbelästigung da so aussieht. Link mal. Ja, wohin tun wir ihn denn am besten?
In die Shownotes mache ich gleich.
Genau, und zwar man sieht schön, wo die Flugzeuge reinkommen und die verschiedenen Messstationen, leider irgendwie mit 20 Minuten Verzögerung, wahrscheinlich aus Sicherheitsgründen.
Ich glaube, du musst mal kurz den Hörern jetzt beschreiben, was wir sehen.
Ja, an sich hatte das gar nicht schon gemacht. Also man sieht jetzt irgendwie in dem Umfeld vom Münchner Flughafen, wenn man jetzt nachts drauf schaut, ist die Karte irgendwie auch dunkel und dann sieht man halt verschiedene Punkte, was jetzt die Messstationen sind. Also,
genau, das sind so grüne.
In dem Fall jetzt grün, die werden dann halt orange, wenn da ein Flugzeug in die Nähe kommt, und rot, wenn es dann irgendwie ein bisschen ganz laut wird.
Direkt drüber zum Beispiel.
Ja.
Genau, also das sind die Messstationen, die verteilt um den Flughafen sind. Und die Farbe zeigt halt den Geräuschpegel. Ja, ganz nett ist, man kann auch die historische Werte oder die historische Sicht sich anschauen. Und ich weiß gar nicht, wie viele Tage zurück. Auf jeden Fall in dem als Grafik. Das haben wir gefunden. Da kann man mal sehen, was hier so an Flugzeugen rein und raus fliegt.
Ja, vor allem halt, welche Belastungen sie dann halt auch wieder machen. Aber ja.
Und das scheint eine offizielle App zu sein.
Eine App, Webseite,
Webseite,
die halt der Flughafen München bei einem Systemhaus in Beauftragung gegeben hat. Ich fand es einfach nur mal als schöne Umsetzung von der Webseite ganz nett.
Ja. Wer sich das anguckt und die die ja das Historische, also zum und so weiter mal machen will. Es empfiehlt sich zum Beispiel morgen um 8 oder sowas als Uhrzeit anzugeben, wo sehr viele Flugbewegungen sind.
Plus Geschwindigkeit mal 10.
Und dann die Geschwindigkeit hochzusetzen, genau. Dann, ja.
Also nachts um 0 Uhr, wie das Formular standardmäßig eingestellt ist, fliegen
ist relativ reizlos, genau. Das sieht man mal, aber dann die Geschwindigkeit hochsetzen und so weiter, morgens zu den Stoßzeiten, wie viel Flieger das da wie als Perlenschnur da reinkommen.
Gut, dann...
Ja, wär schön, wenn die Karte jetzt OSM wäre.
Ja, ja. Ich weiß auch nicht, warum sie da wieder auf irgendwas anders gegangen sind.
Ja, ist eine Google-Karte, muss man
sagen. War halt wahrscheinlich für das Systemhaus wieder am einfachsten.
Ja. Gut.
Das nächste Thema hat unser Hörer Michael eingetragen. Und zwar geht es um die Wochennotiz Nummer 200.
Ja, nächste Woche kommt nämlich die 200. Wochennotiz raus. Heißt, 200 Wochen gibt es jetzt schon die Wochennotiz. Und mit Marc ist sogar ein Gründer von der Wochennotiz anwesend.
Ja, ich ergreife einfach mal das Wort. Ich denke, stellvertretend für viele Leser der Wochennotiz muss man ein ganz großes Dank an die Macher der Wochennotiz ausstellen. Es ist einfach seit vielen Monaten, Jahren sind es. Ne?
199 Wochen.
Genau, 199 Wochen alt, die Weiße sind 4 Jahre größenordnungsmäßig inzwischen. Es ist eine sehr gute Zusammenfassung, was in der Community passiert. In der OSM-Welt wird es in den entsprechenden Wochen. Und ja, ich weiß, dass die Leute auch einiges an Zeit und Aufwand reinstecken. Und von dem her vielen Dank dafür. Ein sehr lobenswerter Dienst.
Was wir in dem Rahmen dann auch mal so den Hörer erklären wollten, oder dass ihr es erklärt sozusagen, wie denn eigentlich so eine Wochennotiz entsteht. Also Wo bezieht ihr eure News? Ihr habt ja da irgendwie so einen recht definierten Prozess zusammengebastelt über die Jahre, wie das Ganze gemacht wird.
Michael, ja, also ja. Die meisten News kommen eigentlich über Twitter rein. Natürlich kommt auch Forum, Mailinglisten, die ganzen User-Diaries und andere Blogs, aber sehr viel kommt über Twitter rein.
Das heißt, ihr kriegt Tipps via Twitter oder ihr habt einfach verschiedene Leute, so eine gewisse Anzahl an Leuten abonniert und zieht es dann zusammen, oder?
Genau, also mit der Zeit, also angefangen bin ich, glaube ich, habe die Mailinglisten so ein paar abonniert und da gelesen. Dann kam das Forum hinzu, dann mehr Mailinglisten und dann auch ziemlich schnell Twitter. Dann bin ich Leuten gefolgt und inzwischen, ich weiß gar nicht wie viel, 200-300 Leuten, die aus dem Bereich Geo, OpenStreetMap und so weiter. Und deswegen kriegen wir...
Ja, ich habe so 104 Leuten, denen ich folge, wo ich auch News reinkriege, dazu noch ein paar andere Quellen von außerhalb. Und dann haben wir noch die Mailadresse blog@openstreetmap.de, da kann man eine Mail hinschicken und wenn es relevant genug ist, kommt es in die Wochennotiz.
Genau, und über die Zeit kriegen wir da auch wöchentlich 1-2 Sachen zugeschickt. Also gerade so, wenn jemand ein Projekt gemacht hat, also Stefan Keller zum Beispiel, wenn er einen neuen Stand hat oder so, dann schickt er mal kurz eine Mail oder aus Österreich kriegen wir öfters auch ein paar Hinweise. Genau, und die scannen wir einfach in der Woche. Zum Sammeln sind wir angefangen mit Google Wave. Der ein oder andere mag sich erinnern, das war eine dieser Google Services, die es nicht mehr gibt. Und dann inzwischen gewechselt haben wir dann auf Rizoma. Das ist so ein anderes Produkt, was eigentlich die Google Wave ersetzen sollte.
Naja, die haben sich halt die Software genommen und danach was Besseres, also in die Richtung genau. Was weitergemacht.
Genau, versucht was weiterzumachen. Da sammeln wir das. Das heißt, da haben 15 Leute, glaube ich, Zugriff. Wer möchte, schreibt uns einfach immer. Dann kann er da gerne mit reingucken, mithelfen und mitsammeln. Genau, und das machen wir halt über die Woche. Das heißt, wir sammeln eigentlich nur immer Links. Und zum inzwischen Montag, Dienstag fängt jetzt Michael meistens an und formuliert die Links in einen kleinen Text.
Das heißt sozusagen, ihr sammelt bis Sonntag, oder was ist die Frist immer
für? Bis Montagabend eigentlich.
Bis Montagabend einfach Links.
Ja.
und dann muss man die halt irgendwie aufarbeiten, so, weil genau. Einfach nur Links posten ist in so einem Beitrag natürlich auch
nicht
so.
Wir machen ja keine Linkliste, sondern wir wollen immer einen Satz oder einen Hinweis geben.
Bei großen Themen, wie jetzt gerade die Sache mit der Mapbox-Attribution, kann es auch mal passieren, dass eine Meldung 4 Sätze bekommt, wenn dann die Sache während der Woche schon wieder weiterentwickelt hat.
Genau. Das war auch immer die Idee, dass wir das mit mehreren Leuten machen, weil so eine Sache kann sich ja auch entwickeln. Also du findest einen Link und dann wird da innerhalb der Woche mehr raus.
Mhm.
Ja, und genau, also dieses eigentliche Sammeln, das ist zeitmäßig noch im Bereich des Machbaren, aber das Schreiben wird dann wirklich, und inzwischen hat die OSM-Welt ist dann doch gewachsen, merkt man, kostet schon einiges an Zeit. Weil du musst dir den Link angucken, du musst dir den Text, du musst mal querchecken, du musst mal verstehen, was da gemeint ist und so weiter. Ne? Michael, kannst du bestätigen?
Ja, ich habe Ende November, so im Dezember, mehrere Wochen, fast ganz allein die Wochen das jetzt gemacht. Und alleine um die ganzen Meldungen, die Markwig gesammelt hat, da hat mir nur die Links gegeben, habe ich 1,5 Abende gebraucht, um die Sachen durchzulesen, zusammenzufassen und dann nochmal so 1 Stunde, um das Ganze in das WordPress-Blog zu übertragen.
Genau. Ja, wenn die, genau, also wenn die Texte dann ausformuliert sind, dann wird es übertragen in unser WordPress. Da haben wir, also ich glaube schon von Anfang an, setzen wir da auf Markdown, damit das immer gleich aussieht. Dann kriegt das Ding den Review-Status und dann haben wir mehrere, die inzwischen Review machen, das heißt querlesen, Rechtschreibfehler, gucken, ob die Links funktionieren und so weiter. Und wenn es eigentlich, haben wir inzwischen, wenn 2 das gereviewt haben, dann wird es veröffentlicht.
Das heißt, also ihr nochmal zusammenfassend, ihr habt die Links gesammelt in dem Resoma-Ding, habt dann Text untergeschrieben in dem Resoma, nehmt euch dann die Texte, wo dann die Links natürlich auch drin sind, aber halt besser formatiert, die dort in Markdown geschrieben wurde, ins WordPress rüber. Oder nee,
dazwischen, zwischen der Übernahme aus dem Resoma und dem WordPress kommt noch Multi-Markdown als Konverter von Markdown zum HTML zum Einsatz.
Okay, ja. Und diese HTML-Variante kommt dann ins Blog und muss dann nochmal von 2 Leuten gelesen werden, die das dann als die Rechtschreibfehler wahrscheinlich korrigieren oder sonst irgendwas.
Genau, Links, manchmal vertippt man sich, dann funktioniert der Markdown-Link nicht und so weiter.
Ja. Und das sind im Idealfall dann verschiedene Personen, oder?
Genau, das sind im Idealfall 2 spezielle Personen. Genau. Und da kann man dann auch erkennen, wie zum Beispiel diese Woche wieder ein gutes Beispiel. Da ist die Wochennotiz erst heute rausgekommen.
Also Donnerstag?
Donnerstag, genau. Also eigentlich 2 Tage später, wie üblich, weil wir einfach keine Review hatten. Deswegen hatte ich dann noch heute drunter geschrieben, also wer noch Review werden möchte, kann sich gerne melden, dann kommt es auch schneller.
Über so einen Aufruf bin ich im November auch zur Wochennotiz gekommen.
Genau, und ich habe gedacht, das war ein lohnender Aufruf, genau. Also dir auch herzlichen Dank. Ne? Ich glaube, sonst wäre es echt schwierig.
Ich glaube, sonst wäre die Wochennotiz wahrscheinlich fast gescheitert, weil damals hattest du, Marc, glaube ich, 2 oder 3 Wochen Rückstand.
Genau, da haben wir auch lange dran gearbeitet, ne?
Ja. Den Rückstand wieder aufzuholen.
Ja, den Rückstand wieder aufzuholen. Weil also es kommen so, ich glaube, pro Tag 800 Tweets rein oder so. Und wenn du da mal 3 Tage keine hast oder 3000, die einfach mal drüber fliegen, so, das. Ja.
Kann euch da eigentlich auch noch Entwickler irgendwie helfen, um den Prozess vom Resoma zum WordPress irgendwie zu optimieren? Oder macht ihr es eh lieber manuell? Oder?
Ja, wir. Also ich
versuche. Es wäre eher geschickter, den Prozess von Twitter zu Resoma. Also ich habe mir mittlerweile über If This Then That so eine Verknüpfung eingerichtet, dass wenn ich einen Tweet favorisiere, dann landet eine Issue in einem GitHub-Repository, wo ich die dann pflücken kann am Ende der Woche.
Genau, also da sind wir jetzt dran, dass wir das einfacher machen, weil zurzeit ist dieses Rüberholen auch noch irgendwie viel Arbeit. Ne? Und das wäre
also das in Resoma rein überhaupt.
Genau. Das wäre einfacher, wenn du das einfach favorisieren könntest und es käme automatisch und du müsstest nur am Ende rüber kopieren und so weiter. Mhm. Also da sind wir noch am Versuch zu optimieren.
Das sucht ihr dann auch Leute oder macht das lieber selber?
Also das eigentliche Sammeln.
Ich meine, diesen Prozess zu optimieren.
Also wenn da einer eine schlaue Idee hat, gerne. Gerne.
Gut, dann das nächste Thema.
Doch was, sie wurde zurzeit auch immer ein Bild und es ist meistens ein aussagekräftiges Bild, sehr gern eine Karte, die irgendwie in den News auftaucht. Oder jetzt diese Woche war es halt ein Foto von den Linux-Wochen aus Wien.
Genau. Habt ihr die schöne Tischdecke da gesehen? Oder?
Tischdecke?
Ja, die haben eine Tischdecke. Also, geht auf blog.openstreetmap.de und guckt euch das Bild an.
Ich habe diese Woche noch nicht gelesen, muss ich ehrlich zugestehen. Ja, die
ist auch erst heute Morgen. Also
ja, genau.
Ach, so eine Karte. War ja klar.
Ja. Gut.
Dann nächstes Thema. Und zwar der Level 0 Editor. Hat neulich jemand mal vorgeschlagen in diesem Vorgespräch. Ich habe mir den dann mal angeschaut. Und zwar, wir hatten ja mal schon über so einen RAW-Editor uns hier unterhalten, der auch tatsächlich RAW-Editor hieß, wo man halt eine gewisse Region halt als OSM-XML runterladen konnte. Und das dann halt da RAW sozusagen für Leute, die halt immer so direkt am Ding und ohne grafischen Ding arbeiten möchten, das bearbeiten konnte und dann halt wieder hochladen, ohne dass man jetzt irgendwie den manuellen Weg machen muss. Und das fand jemand ganz nett.
Ist so ein bisschen wie der Hexdump-Editor, ne?
Ja, so ein bisschen. Aber das fand jemand ganz nett, aber er hat eben noch Optimierungsbedarf gesehen und hat jetzt im Prinzip er nennt es Level Zero L-Code gemacht. Er lässt halt ganz viele spitze Klammern und schließende Text und so weiter weg. Und ich fand es eigentlich ganz nett. Man kann auch über einen Trick sozusagen Overpass-APIs machen, Queries da reinbekommen, weil das auch gerade noch optimiert wird, dass man halt direkt dann in Overpass-Turbo irgendwie einen Link hat, ja, bearbeitet jetzt mal zum Beispiel. Also Beispiel wäre, du möchtest jetzt alle Restaurants mal in einem gewissen Viertel anschauen. Ist denn da über eine Telefonnummer drin? Ist da Öffnungszeiten dran oder sonst irgendwas? Und dann, die Idee wäre sozusagen, dann gehst du in die Overpass-API, schreibst die Query, schiebst da rein und dann hast halt ein Textdokument, in dem das alles untereinander stehen hast und dann auch direkt bearbeiten kannst.
Das ist schick.
Also ist ein Einwendungsfall, den ich jetzt so ganz nett fand. Also allgemein, wenn du halt nicht viel grafisch machen musst, sondern irgendwie an den Metadaten was ändern möchtest, dann ist das doch ganz nett. Ja. Und er zeigt da vor allem auch mal rechts, also du hast dieses, ist so ein bisschen wie wie heißt denn dieses grafische Ding? Normalerweise ist hier rechts eine Karte auch noch.
Ja, ich hab die wahrscheinlich.
Immer diese Leute, blockiert. Die JavaScript blocken.
Ja, genau.
Es ist so ein bisschen wie bei, wie hieß denn dieses Rendering-Tool? Ach, verdammt.
Du meinst Tilemill?
Genau, Tilemill. Wo du links deinen Editor hast und rechts irgendwie deine Karte, so wie sie dann gerendert ist. Mhm. Und hier ist es ähnlich. Je nachdem, wo du links in das Textfeld reingehst, okay, wenn du natürlich nur einen Node hast, ist es schlecht, aber siehst du dann auch gerade, was du jetzt gerade bearbeitest und so in der Karte. Also die updatet sich dann automatisch.
Ja, also sicher eine sehr, sehr schöne Geschichte, weil ich habe in der Vergangenheit schon mal Schweinereien gemacht mit XML und das ist doch etwas sehr eklig mit XML. Ja gut, du kannst einen XML-Editor natürlich nutzen. Ich habe das damals im normalen Texteditor gemacht und da sollte man schon ein bisschen aufpassen, was man macht.
Ja, macht es halt einfacher. Du kannst halt auch
genau. Einfach
auch das hier wieder kurz in den Texteditor reingehen und halt zum Massenersetzung machen, wenn jetzt irgendjemand ständig alles falsch geschrieben hat oder sowas.
Ja. Ja, ist eine nette Geschichte, muss man wirklich sagen. Sicher sehr speziell, aber für gewisse Fälle doch sicher im Hinterkopf zu behalten.
Ja. Ist jetzt knapp Monat alt, also Anfang April kam das raus. Gut. Dann das nächste Thema ist von Michael Erl dieses Mal.
Ja, ich habe das vorgeschlagen, es gibt ja zig verschiedene Anbieter von Luftbildern und vor kurzem ist ja mit Mapbox Aerial ja noch ein weiterer hinzugekommen. Und da ist ja immer die Frage, welches Luftbild nimmt man jetzt zum Mappen? Und der Klassiker ist ja seit 2010 Bing. Bing ist in den Editoren standard eingebunden. In IDE ist es sogar immer als Hintergrund dabei. In Jossen muss man sich's noch dazu schalten, aber das ist mittlerweile bei mir Gewohnheit, dass ich immer als allererstes Hintergrund Bing anklicke. Und es gibt in Mavox Arial eine Alternative, die nutzt sogar die gleiche Datenquelle wie Bing, also auch Digital Globe Luftbilder. Ich habe festgestellt, das mag aber regional unterschiedlich sein, dass diese Digital Globe Bilder schlechter aufgelöst sind, aber zu einem anderen Zeitpunkt aufgenommen sind. Dadurch hat man andere Schatten oder gar keine.
Ja, also man muss ja sagen, die Bing-Bilder, die werden ja von denen im Auftrag beflogen.
Also die mit niedrigem...
die mit niedrigen, genau.
Hoch aufgelösten.
Genau.
Also die aus niedriger Höhe, deswegen.
Genau, also deshalb kann das gut sein, dass du natürlich in einigen Bereichen wirklich Unterschiede hast.
Diese Bing-Bilder haben in Deutschland eigentlich flächendeckend 30 cm Auflösung, außer die eine Versuchsregion im Raum Leipzig-Dessau. Das war der allererste, die hat man im Oktober 2011 beflogen. Ich sehe nämlich mein Auto auf einem Parkplatz stehen. Und die hat 15 cm Auflösung und danach hat Bing festgestellt, das kann man irgendwo im Forum nachlesen, dass es zu teuer wird und man eben nur ein Viertel der Kosten hat, wenn man halt 30 cm fliegt. Mhm.
Ja, wobei
Ballungsräume haben eine höhere Auflösung als zum Beispiel Magdeburg, ist sie besser. Und es gibt, glaube ich, in Bayern ein paar Ecken, die gelten als Rural Areas. Da hat man nur so 50 oder 60 Zentimeter. Das merkt man, weil man will weiter reinzoomen, aber das Ding wird nicht scharf.
Ja, also das hing auch damit zusammen, die haben ja eine Firma gekauft, die Kameras herstellt.
In Graz, glaube ich, oder
so. Linz
oder irgendwo in Österreich, ja.
Genau, und deswegen, glaube ich, am Anfang haben sie, glaube ich, höher aufgelöst, genau wie du ja gesagt hast, und dann haben sie festgestellt, naja, das wird doch ein bisschen teuer und dauert lange und so weiter. Ja. Aber wofür würdest du denn jetzt die jetzt dennoch nehmen? Also, wenn du jetzt mehr im Ausland maps oder sprichst du schon von hier, also von Deutschland oder Nachbarländer?
Das, was ich gerade gesagt habe, zieht sich eigentlich auf Deutschland. Mhm. Mapbox Bilder sind für mich dann nur die Alternative, wenn ich sehe, da ist ein Gebäude, ist im Schatten, ich sehe da das nicht richtig, dann schaue ich mal drauf. So wie ich AeroVest-Bilder in Dessau verwende, die sind zwar scheußlich zu bedienen aus meiner Sicht, aber diese Webkarte, wo man dann die Bilder mal sehen kann, die nehme ich, wenn ich eine Garage im Hausschatten entdecken möchte. Aber die Geometrie hole ich mir dann wieder aus dem raus, weil es einfacher zu verwenden ist.
Eine Frage in dem Zusammenhang, die Georeferenzierung der Karte, also die Lagegenauigkeit und das Entzerren, ist das beiden gleich? Hast du da ein Gefühl dafür? Oder ist das vielleicht unterschiedlich zwischen den beiden?
Ich glaube, die Lagegenauigkeit ist gleich. Ob es jetzt in der Lage Unterschiede gibt, dass die unterschiedliche Georeferenzierung haben, das glaube ich schon. Vor allem, wenn es unterschiedliche Bilder sind.
Okay, ja gut, okay, ja. Weil es gibt in Bayern ja zum Beispiel das Thema, dass es vom Landesvermessungsamt sind, die glaube oder was, die offiziellen Luftbilder auch für OSM zu nutzen sind.
Ja, die sind ja, was waren das?
Ortofotos.
Ja, klar.
Also, das sind echte Ortofotos.
Genau.
Die sind wirklich senkrecht aufgenommen. Die haben 2 Meter Auflösung.
Nicht aufgenommen, sondern so hingerechnet. Also man kann ja Ortofotos eigentlich gar nicht direkt machen, sondern du legst halt ein Geländemodell drauf, projizierst dann sozusagen, die Kamera war ja genau in einem Ort, die fliegt ja nicht über jedem Ding direkt drüber. Das heißt, du hast ein Geländemodell, projizierst da das Bild sozusagen drauf und rechnest es dann wieder raus sozusagen.
Ja, aber diese amtlichen Luftbilder machen mir den Eindruck, dass da der Bildwinkel meistens geringer ist. Also ich sehe viel seltener Hauswände, als ich das bei Bing-Bildern sehe. Es gibt Ortschaften in Bing, da meint man gerade, man wäre in der Schrägansicht. Das ist natürlich ein bisschen komisch, wenn man da beim Mappen jedes Mal, wenn man Häuser abzeichnet, umdenken muss, dass man nicht irgendwie das Haus ganz krumm und schief abzeichnet.
Ja, die verrechnen das sehr aktiv raus. Also die möchten es ja gerade nicht haben, weil die ja eine Draufsicht von oben haben möchten. Also die amtlichen Luftbilder. Mhm.
Die amtlichen Luftbilder, gerade 2-Meter-Bilder in Bayern, das ist ja erlaubt. Die habe ich jetzt vor kurzem, als ich im Frankenwald was gemacht habe, einfach als Kontrolle genommen für die Bing-Bilder. Mhm. Also statt GPS-Tracks, weil die amtlichen, den glaube ich einfach mehr.
Die sind sehr lagegenau, also extrem lagegenau, muss man sagen. Ich habe die auch in der Vergangenheit schon verwendet dazu, um die Bing-Bilder entsprechend hinzuschieben in JOSM. Also
früher, als es noch mehr notwendig war, sozusagen. Ja,
früher eben die zwei übereinander gelegt und du hast dann gesehen können, okay, den amtlichen traue ich sehr, sehr viel, was die Lagegenauigkeit angeht.
Aber sie sind halt nicht so genau.
Sind nicht so gut aufgelöst. Ja. Und dann eben die Bing-Bilder hingeschoben und so, dass sie genau in der richtigen Position war und dann mit den Bing-Bildern wieder gearbeitet. Wo ich auch lokale Quellen benutzt habe in der Vergangenheit schon, waren den Kanaren. In Spanien gibt es von den staatlichen Seiten relativ gute Luftbilder. Das als Erfahrung von meiner Seite aus. Da habe ich teilweise relativ viel mitgemacht, wo ich in den Kanaren gemappt habe. Weil die Luftbilder von Bing da teilweise, nicht so überragend waren und so weiter. Oder in manchen Regionen gab es keine Bing-Luftbilder. Das ist schon ein bisschen länger her, das Ganze zum Teil. Und da gibt es, wie gesagt, schon länger eben in Spanien, insbesondere auch in den Kanaren, wo ich das gemacht habe, von staatlicher Seite.
Wie hast du die dann gefunden?
Die waren damals im Wiki verlinkt, wie die einzubinden sind. Das war auch noch nicht so schön, wie das heutzutage ist.
Also einfach im Wiki mal nachschauen.
Im Wiki war das entsprechend...
Nach mehr Quellen sozusagen.
Genau, also Arial. Und wobei JOSM bietet dir ja im Allgemeinen auch an, wenn du eine Region mappst, die du seither nicht gemacht hast oder sowas, also weiter weg irgendwo, andere Länder, und frag dich, es gibt für die Region hier auch andere lokale Luftbildquellen, möchtest du die verwenden? Ich weiß gerade nicht mehr, ich habe das früher regelmäßig gekriegt, diese Meldung. Ich weiß gar nicht, ob man die auskonfigurieren kann oder nicht. Ist eine schöne Möglichkeit, wenn man da entsprechende Quellen hat, die auch mitzunutzen.
Diese Vorschläge, die kriegt man, wenn man eine frische JOSM-Installation hat. Meine ist von 2011 und ich habe noch keine bekommen. Aber es gibt im JOSM Wiki eine Seite oder mehrere, wo man diese Luftbildquellen eintragen kann. Mhm. Ein Aufruf an alle, tragt die amtlichen freigegebenen Luftbilder in Deutschland mal bitte dorthin ein, damit auch Neulinge, die JOSM zum ersten Mal benutzen, in Berlin zum Beispiel auch das amtliche Berliner Bild angeboten bekommen.
Also du meinst jetzt das JOSM Wiki sozusagen?
Ja, in das JOSM Wiki. Okay. Es gibt noch irgendwo ein anderes Wiki, wo man das eintragen kann. Aber amtliche Luftbilder haben den, Nachteil, dass es sie eigentlich nur als WMS, also als Webmap-Service gibt und nicht als Tiled-Map-Service. Und der ID und der Portlatch, die können nur TMS.
Wobei es da ja dann auch wieder, also ich glaube zum Beispiel die GeoImage.at-Leute haben das ja sozusagen sich dann, was war es denn? Es gab das bei der letzten... Also es gibt so ein Projekt jedenfalls, die sich halt so aufgemacht haben, diese WMS-Daten halt dann wieder als TMS oder so zur Verfügung stellen, damit man es da eben auch benutzen kann. Ich weiß aber nicht mehr genau, wer das war.
Erste Frage. Was ist der Unterschied genau zwischen TMS und WMS?
Also der Unterschied zwischen TMS und WMS. WMS, also das ist der Webmapping-Service, wohingegen TMS so ein Tile-Mapping, das heißt wahrscheinlich anders. Also beim WMS, das ist für den Server aufwendiger, weil du sagst, okay, ich möchte jetzt von der linken oberen Ecke in Koordinaten bis zur rechten oberen Ecke in Koordinaten ein Bild haben, in dem zum Beispiel als JPEG das so und so viel Pixel breit ist und so viel Pixel hoch. Das heißt, es muss jedes Mal, wenn du so eine Anfrage machst, muss dann der Server auf der anderen Seite das entsprechend umrechnen, teilweise auch noch, wenn du sagst, okay, ich möchte in der Projektion haben, das auch noch umprojizieren. Wohingegen bei TMS, also Kacheln, so wie man es von der Karte auch kennt, hat man halt, ist es schon fest vorgegeben. Das heißt, das ist wie man es von den Kachelnkarten bei Google oder bei uns auf der Website auch kennt. Man hat so ein Zoom-Level und dann halt so ein X und ein Y. Und das gibt alles vor. Also meistens ist es dann eben Webmarkator, muss es aber nicht sein. Und
dann sagst du halt, ja, okay, ich hätte jetzt gerne die Kachel mit dem X-Wert 5 und X-Wert Y, X-Wert 5 und Y-Wert 7 auf der Zoom-Stufe und dann kann halt der, in dem Fall der TMS-Server, einfach bei sich im Zwischenspeicher nachschauen, na, das habe ich ja schon hier liegen, kann ich den einfach direkt ausliefern und das kannst du halt viel einfacher cachen und das heißt, die ganzen, wenn du viele Nutzer hast, dann lohnt sich so ein TMS eben viel mehr als so ein WMS.
WMS ist allgemein oder meistens deutlich langsamer als TMS und alle Webkarten, die ein bisschen benutzerfreundlich sind, Google, OSM und die anderen, das sind alle TMS und kein WMS. WMS findet man eigentlich nur bei den Vermessungsämtern, irgendwelchen Gießleuten, die fragen auf dem Intergeostand sehr häufig nach einem WMS-Dienst und man findet jetzt bei diversen Sachen von der Deutschen Bahn, die auch grauslich zu bedienen sind.
Also sozusagen, diese WMS-Services sind halt dann auch wieder so, wenn du OSM-Daten wieder in deinen Desktop-GIS einblenden möchtest, dann ist halt so ein WMS-Endpoint für OSM-Daten auch ganz nett. Sozusagen gibt es halt einige Anbieter, die es für den Bereich anbieten, aber ja, TMS ist auch später gekommen. Also erst war halt Google da und hat das jetzt so gemacht und danach kamen halt die Standardisierungsgremien und meinten, ja, das sollten wir jetzt auch mal irgendwie noch einen Standard dafür machen und so ist das TMS dann entstanden.
WMS hat halt seine Berechtigung, wenn die Nutzer unterschiedliche Projektionen verwenden. Das ist im GIS-Bereich sehr häufig.
Wobei man natürlich auch TMS mit, also der Standard sieht es dann auch vor. Ich weiß nicht, wie in der Praxis bei TMS das dann tatsächlich irgendwie auch angeboten wird, aber sonst musst du halt lokal im Client wieder umprojizieren und so.
So, kann ich dann mit diesen Bibliotheken liefert OpenLayers WMS anzeigen oder geht das mit denen?
Also teilweise geht das mit den Dingen, aber halt nicht umprojizieren. Also da musst du halt dann deine Hauptprojektion in Leaflet oder in OpenLayers, nein, ich weiß gar nicht, ob es Leaflet überhaupt kann, aber OpenLayers kann auf jeden Fall WMS. Aber du musst sozusagen dann deine ganzen Vektordaten oder so eben dann in die richtige, in der Projektion von dem WMS anpassen. Weil umprojizieren im Browser konnten das jetzt nicht, als ich das letzte Mal drauf geschaut habe. Also man kann wieder so Tricks mit SVGs oder so machen, aber halt nicht standardmäßig.
Ja, ich habe inzwischen mal kurz nebenher ein bisschen recherchiert, was anbelangt, wo ich das damals gefunden habe. Es gibt eine Wiki-Seite, also im ganz normalen im ganz normalen OpenStreetMap-Wiki Potential Data Sources. Und dort sind eben sehr viele mögliche Datenquellen aufgelistet. Da gibt es eben eine Liste länderabhängig, also globale Daten, aber auch länderabhängig. Und habe ich das entsprechend gefunden gehabt. Spanien hat da zum Beispiel nochmal eine Unterseite. Eine eigene.
Kannst du den Link auch mal gleich in Show Notes dann kopieren?
Ja, klar, mache ich.
Genau. So ein nettes Programm zu dem ganzen Thema ist ja MapProxy. Also wer sich da interessiert, könnte mal unter mapproxy.de gehen und sich das durchlesen.
Ja, aber das ist dann auch wieder mehr, wenn du so einen Server aufsetzen möchtest.
Ja, genau.
Ja.
Ja, ansonsten gibt es noch zu sagen, amtliche Luftbilder in Deutschland gibt es noch nicht so viele, die man für OSM benutzen darf. Das ist Bayern mit 2-Meter-Bildern. In Berlin gibt es 20-Zentimeter-Bilder. Hamburg hat 40, glaube ich, und NRW auch 40 Zentimeter. Und da gibt es noch diverse Städte. Stuttgart seit einiger Zeit, wobei ich da vermute, dass es so ein Austausch ist, weil Stuttgart in der Verwaltung intern ein bisschen OSM-Daten benutzt, die Stadt. Und Erlangen. Erlangen hat diese 8,25 cm Bilder. Ich glaube, das sind die besten verfügbaren.
Wow.
Und datenschutzmäßig sind die dann schon wieder problematisch. Da gibt es nämlich die Behauptung, ab 20 cm sei es Privatsphäre, weil da sieht man ja irgendwann den Nachbarn nackt im Garten.
Ja, es gibt da die berühmten Luftbilder aus Lauf. Das ist irgendwo im Nürnberger Bereich. Die waren schon vor, ja, ich schätze, 3 Jahren, 5 Jahren zur Größenordnung in Deutschland veröffentlicht worden und sind auch sehr hochauflösend gewesen für ihre Zeit.
Man muss ja bei den ganzen Luftbildern noch bedenken, es gibt im deutschsprachigen Raum Ecken, die haben erst seit einem Jahr überhaupt brauchbare Luftbilder, die für OSM erlaubt sind. Also der Raum Zermatt und auch Teile von Graubünden, da gab es vor über einem Jahr nur Landsatbilder. Das war also wie im Mittelalter fürs Mappen dort, nur mit GPS-Tracks.
Ja. Ja, ich erinnere mich an Irland. Das ist auch noch nicht lang her. Ich sag mal ein Jahr oder sowas. Also vielleicht sind es inzwischen 2 Jahre. Irland waren auch nur Landsatbilder. Ich war drüben zur State of the Map, der erste State of the Map, die ich besucht habe. Das war irgendwie, glaube ich, die zweite oder sowas, die es überhaupt gab. Und habe damals eben auf das, bin verbunden mit ein bisschen Urlaub und habe dann auch ein bisschen gemappt. Und ja, in einem Ort, den ich da ein bisschen gemappt hatte, ist x Jahre nichts passiert, weil es eben keine Luftbilder gab. Und in Irland ist die Bevölkerung doch etwas dünner als in Deutschland. Das heißt, die Anzahl der Mapper ist kleiner. Und mit dem Zeitpunkt, wo dann Luftbilder verfügbar waren, hat man richtig den Sprung gesehen, dass sich was getan hat.
Das hat sich doch auch bei OSM in Deutschland, also Dezember 2010 kamen die Bing-Luftbilder raus für OSM.
Ja.
Und ich glaube, in dem Monat danach wurden sehr viele Kreisstraßen überhaupt zum ersten Mal in OSM eingetragen.
Ja, mag sein. Nicht in meiner Region.
Ich denke da an abgelegene ländliche Regionen, ja. So das irgendwo Mittelhessen zum Beispiel.
Ja, ja, ganz klar. Ganz klar.
Gut, haben wir noch was zu Luftbilder?
Ich glaube, damit sind wir durch.
Gut, dann nächster Punkt.
Ein Thema, das man nicht auf Luftbildern sieht. Oder vielleicht doch, naja.
Ja, also wie ihr sicherlich alle mitbekommen habt, gibt es gewisse Streitigkeiten inzwischen russischer und ukrainischen Menschen gerade. Da ist ja irgendwie, da tobt der Krieg oder soweit sind wir noch nicht ganz, aber auf jeden Fall, da gibt es wirklich, wirklich Ärger und bei OSM bekommen wir das ja dann auch ziemlich schnell mit. Das war schon vor einigen Wochen, glaube ich sogar, fingen die ersten, also wie die ersten Meldungen kamen auch schon die ersten OSM-Kommentare, wie es jetzt da weitergeht in OSM. Oder wie hast du das noch in Erinnerung?
Ja, also ich sag mal, ich kenne historische Beispiele, die auf eine ähnliche Ecke gehen. Das ist zum Beispiel die Situation in Zypern, wo die Grenzen in Form eines Edit Wars, das war, glaube ich, einer der ersten Edit Wars mit, die es bei OSM gegeben hat, ständig zwischen ja, türkisch und griechischen Mappern hin und her geschoben wurden und so weiter. Damals auch relativ hässlich mit Löschen der Ortsnamen von einer Sprache in die andere und so weiter. Sodass damals die Data Working Group einschreiten musste. Also eine nicht sehr schöne Situation aus meiner Sicht.
Genau, und das ähnliche hätte man denken können, zeichnet sich jetzt hier auch wieder ab. Aber ziemlich früh kam eine Meldung von einem User, der quasi das beschrieben hat, die Situation und ich glaube mit dazu beigetragen hat, also er hat geschrieben, dass die Community, die russische und die ukrainische Community, über die Sache diskutiert haben und sie haben quasi eine Vereinbarung getroffen, dass sie nichts machen.
Eine Friedensvereinbarung.
Wie eine Art Friedensvereinbarung. Und das glaube ich schon, wenn man auf das Datum guckt, kann das sein, der 28. März?
Mhm. Das Thema ist, glaube ich, schon relativ alt. Ja,
ja. Okay. Also wir linken hier gerade auf diesen Artikel. Und ja, Also ich, so kann man Sachen auch lösen, ne?
Ist mal ermutigendes, positives Beispiel zu dem Ganzen.
Aber lang kommt dieser Waffenstillstand nicht mehr.
Freundlich dann doch die OSM-Community
sein kann.
Sein kann.
Wie gesagt, das, ich hatte das Beispiel mit Zypern erwähnt, wo es eben, ja, damals schiefgegangen ist, wo Leute eingreifen musste und hier jetzt mal das Gegenteil, was ich sehr ermutigend fand.
Genau, manchmal ist einfach sitzen und warten eine gute Lösung.
Ja, ja, ja. Ich sag mal, es müssen halt wahrscheinlich im richtigen Zeitpunkt die richtigen Leute mit ein bisschen Grips da sein und sagen, okay, lass uns, bevor es zu irgendwelchen Animositäten kommt zwischen den Leuten oder den Mappern, einfach mal einen schlauen Vorschlag machen und dann kann man vieles beheben.
Wobei, da fällt mir ein, die Meldung aus der letzten Wochennotiz, glaube ich, war, wie Google das Problem löst. Die machen das ja so, je nachdem, wovon du kommst, zeigen die dir eine andere Karte wie
genau, also
im Rest der Welt.
Google leitet aus der IP-Adresse ab, wo du herkommst. Und je nach Land, wo du herkommst, kriegst du eine andere Google-Karte angezeigt.
Kannst du eine andere Google-Karte?
Kannst du eine andere Google-Karte
angezeigt. Ich würde das weltweit für jedes Land machen. Also, oder meinst du, Amerika ist in Amerika viel größer?
Wer weiß. Okay, kein Bashing hier.
Nee, aber also, wer reingucken will, ich meine, das wäre die letzte Wochennotiz gewesen. Da ist ein Artikel, dass Google schon unterschiedliche Karten je nach Standort oder vermuteten Standort dir anzeigt. Ist auch eine Lösung oder ist auch eine Behandlung des Problems.
Ja, eine Herangehensweise, aber ich empfinde es nicht als Lösung.
Nee.
Ja.
Ja, schön, das sei.
Wir als Hinweis, es gibt nicht nur zwischen Ukraine und Russland Diskussionen mit wo verläuft die Grenze. Wenn wir von deutschsprachigen Raum reden, zwischen Deutschland und Niederlande gibt es auch eine Ecke, wo nicht klar geregelt ist, wie der Grenzverlauf ist. Das handelt sich dabei um die Mündung der Ems. Das Ganze ist auch in einem Wikipedia-Artikel zum Beispiel beschrieben und in einem Forum, OpenStreetMap-Forum wurde das Ganze auch entsprechend diskutiert. Wie gesagt, die Ems verändert sich natürlich auch im Laufe der Zeit ein bisschen. Es ist irgendwie, glaube ich, seit dem Ersten oder Zweiten Weltkrieg nicht klar geregelt, wo da die Grenze verläuft. Und das ist meistens relativ unkritisch. Es gab irgendwelche Diskussionen über Fischfang und so weiter. Wo es jetzt in der letzten Zeit eminent geworden ist, dass das Thema ist, war mit einem Windpark, der also offshore vor der Küste aufgestellt werden sollte. Und der ist von der deutschen Seite genehmigt. Aus niederländischer Seite ist dieser Windpark, steht dieser Windpark in einem Naturschutzgebiet. Die Deutschen betrachten das aber als ein deutsches Land und es wurde in Deutschland genehmigt. Gut,
Ich sehe gerade im Chat, dass jemand sich meldet oder auch möchtest du mal. Funktioniert unser Mammel gerade?
Das Mammel sollte schon funktionieren, ja.
Ja, das funktioniert.
Wenn ihr was wollt, redet einfach rein.
Ich habe eine Frage. Ich habe eine Frage zu den Grenzmöglichkeiten. Was kann man dann? Es gibt ja häufig widersprüchliche Grenzen. Kann man das nicht irgendwie in.
Seit du dein Mikro geändert hast. Ah, Moment. Jetzt da?
Test?
Ja.
Ach, verdammt.
Wir hatten hier ein kleines Problem, sorry.
Ja, ich wollte mal fragen, was man für widersprüchliche Grenzen dann überhaupt ziehen kann. Also wenn man in Israel guckt, da gibt es irgendwie verschiedene Besatzungszonen, da sieht man irgendwelche Grenzen, die ein bisschen schwächer gemalt werden. Sowas könnte man ja eigentlich auch so mit Russland-Ukraine machen, dass man halt sagt, okay, Russland geht für die mit Krim und für Ukraine ist auch mit Krim, also dass das Land quasi beiden gehört. So, es muss solche streitigen Sachen, die müssen irgendwie möglich sein.
Da hast du dann aber das Problem, dass dann diverse Qualitätssicherungssoftware dann meint, da überschneiden sich zwei Gebiete und die wirft dann dauernd Fehler raus, die eigentlich false positiv sind.
Ja, aber die Welt ist halt eben komplex, dann ist die Software falsch. Also gibt es da irgends?
Ist dir bekannt, ob wir sowas haben? Also ich kenne eigentlich auch nur, dass wir eine Grenze haben.
Wo bei uns jetzt? Oder? Also in der Datenbank?
Ja, in der Datenbank.
Ich glaube, im Ems-S-Tor, das steht in dem Forumsthread drin, da überlappen sich die Grenzen, aber die Postleitzahlgebiete enden an der jeweiligen, defensiven Grenze. Also deutschen Postleitzahlgebiete enden in der Mittellinie der Ems und die niederländischen enden schon am Ufer.
Ja, das ist aber auch umgeben und zufällig, weil da wohnt ja keiner. Das mag in der Ems funktionieren, das funktioniert aber nicht auf Land.
Und dann weiß ich nicht, ob es da auch bei uns sozusagen eine Lösung gibt. Für je nachdem, welche Quelle. Das wäre eigentlich wieder so ein klassischer Wikidata-Fall, wo du hast, der eine behauptet es so, der andere behauptet es so. Ich weiß nicht, ob wir darauf wirklich so...
Also ehrlich gesagt weiß ich es auch nicht. Es wäre ja so eine Art Variante, oder? Grenzvariante. Ja, vielleicht kennt ihr irgendwelche Toten oder Fälle. Könnt ihr gerne im Kommentar schreiben.
Wir freuen uns über Kommentare jeglicher Art, entweder schriftlich an podcast@openstreetmap.de oder über Audioboo oder
auch als Kommentar im Blog.
Oder im Pad für der nächste Folge. Überall. Oder als Twitter oder Facebook oder was auch immer euch gerade lieb ist.
Gut, das heißt, damit wären wir so mit den normalen Themen soweit durch, was wir uns mal vorgenommen hatten. Ich hätte mal eine Frage an die Hörer, die jetzt gerade im Mumblechat sind. Und zwar, ich habe neulich mal Map Roulette ausprobiert. Und dieses überlappende Wege-Ding da, also es war irgendwie, zuerst habe ich wollte erstmal sowas in Europa machen, festgestellt, hier gibt's ja gar nichts. Ich weiß es nicht genau, ob es daran liegt, dass die für die EU oder hier irgendwie gar nichts raussuchen oder ob es einfach hier gar keine Probleme gab. Jedenfalls habe ich dann wieder die komplette Welt genommen und dann dieses überlappende Wege-Ding angemacht. Als Task. Und irgendwie 6 oder 7 Mal hintereinander hat mir immer so einen überlappenden Weg gegeben. Ich habe seinen Chosen ausgemacht. Partout nicht gesehen, was er eigentlich von mir möchte. Dann den einen Weg, den ich ihm gesehen habe, der davon angeblich betroffen war, mal gelöscht. Dann war da auch kein anderer Weg oder sowas. Also ich verstehe nicht genau, wie ich das Problem da lösen soll. Ist das mein Problem oder ist es eher so auf meiner Seite oder ist es eher ein Problem von Map-Roulette, dass die da irgendwie hinten nach sind?
Also wir sind Zeugen, wir haben das Ganze gestern angeguckt ist auch aus meiner Sicht, wie ich das bei Andi auf dem Rechner gesehen habe, es macht keinen Sinn, was da angezeigt wird. Also wir haben uns auch die Daten in JOSM angeguckt und da ist nichts, was da zu bemängeln wäre. Er sagt, da liegen zwei Wege übereinander, da ist aber nur ein Weg. Also von dem her, wir verstehen es gerade nicht. Entweder wir übersehen da was oder irgendwie, aber...
Ich glaube, so viele machen noch nicht mehr Prolit gerade.
Nicht mehr.
Nicht mehr, ja.
Oder, ja.
Nun gut. Dann warten wir mal auf die Hörerkommentare. Und machen jetzt die offene Fragerunde.
Das ist ja eh schon die ganze Zeit.
Jetzt will ich ja ein bisschen Struktur reinbringen.
Okay, dann mache ich mal den Anfang. Und zwar in Wuppertal wird demnächst ab 21. Juni der Hauptbahnhof gesperrt, der Busbahnhof. Da gibt es dann viel für den ÖPNV umzubauen.
Das heißt, willst du das machen oder
An ÖPNV habe ich mich selber noch nicht so rangetraut, aber vielleicht gibt es da auch den einen oder anderen, der da mal sich austoben möchte.
Ja, Wuppertal, NRW, schon bei uns in der Nähe. Bist du auf der NRW-Mailingliste?
Auf der Ruhrgebiet bin ich.
Auf der Ruhrgebiet?
NRW weiß ich ja nicht genau.
Okay, Vorschlag, schreib doch mal eine Mail. Und vielleicht kann der einige oder andere aus dem Gebiet dir vielleicht da ein bisschen helfen. Wir haben mal in Dortmund uns getroffen und haben so ein bisschen ÖPNV-Mapping gemacht, weil das für uns auch alles so schwierig zu verstehen war. Ja, vielleicht könnte man da wieder was starten. Und ich finde so... Ich finde immer besonderes Ereignis oder irgend so ein Ereignis ist mal ein guter Aufhänger, um mal was zu machen. Ja, also vor allem kann man nämlich da zeigen, guck mal, wir haben unsere Daten schon geändert. Ich glaube nicht, dass irgendein anderer das hat.
Mhm. Also davor ist ja auch noch die SOTTEM EU und da werde ich mich auch nochmal
zeigen. Das musst du, glaube ich, nochmal sagen. Du bist auf einen Schlag ganz leise geworden.
Jetzt. Davor ist ja noch die SOTTEM EU und da werde ich mich dann auch an dem Sonntag, das ist glaube ich so ein Hackday noch, mit meinen ein paar Leuten hinsetzen, mir das mal zeigen lassen.
Okay.
Ja, ich wiederhole. Was noch anzumerken ist zu Wuppertal, Wuppertal ja im Verbundsgebiet vom Verbund Rhein-Ruhr und der ist ja recht offen doch gegenüber OSM. Der ist vielleicht eine Datenquelle für die dann aktuellen Linienverläufe.
Ja, also wir fangen da ja gerade an. Also noch haben wir ja nicht wirklich ein Ergebnis oder einen Kontakt. Aber vielleicht könnte man das auch wieder da mitnehmen. Genau, du kommst glaube ich aus Wuppertal.
Ja, genau.
Demnächst steht ja auch so ein Treffen an, wo jeder Mapper herzlich eingeladen ist. Und die haben oder sie versuchen gerade als Location das Gelsenkirchener Stadion zu mieten oder so. Ich weiß ja nicht, wie viele Mapper die erwarten.
Nein. Okay.
Ja. Das können wir raussuchen. Es steht auch im Wiki, wie alles ja im Wiki steht.
Oder steht in der Woche noch jetzt die große Linkliste.
Oder da. VRR-Zusammenarbeit, wenn man da mal nachsucht. Und der nächste Termin ist... geplant am 25.06. Wobei die endgültige Zusage, die darauf warten wir noch.
Dann mal eine Frage von mir in die Runde. Wer von euch nutzt das Temporary-Schema, um Straßensperrungen zu mappen? Also ich habe jetzt einen Fall an der Autobahnanschlussstelle Dessau-Ost, an der A9. Die ist jetzt 2 Monate gesperrt, was für die sonst die Ausfahrt benutzen, von gut 20 Kilometern bedeutet. Ich habe es jetzt mal mit Temporary getaggt.
Und das heißt, du hast vor den eigentlichen Tag Temporary davor geschrieben, sodass es die normalen Dinge nicht mehr auswerten, sozusagen.
Nee, ich habe es nochmal ergänzt. Das einmal habe ich die normalen Tags belassen und ein Conditional Restriction getaggt, damit Router, die Conditional Restrictions beherrschen, das auch erkennt, dass es gesperrt ist. Aber jemand, der eine Papierkarte rendern möchte, weiterhin die normalen Daten bekommt. Weil das ist ja eigentlich, wenn deine Papierkarte, die 5 Jahre gelten soll, rendert und dann ist deine Baustelle eingetragen.
Ja, weißt du, ob das irgendwie genutzt wird?
Ich weiß es nicht, aber man muss es halt mal mappen, damit es genutzt wird, denke ich.
Okay.
Keine Problem.
Ja, ich von meiner Seite habe das noch nie benutzt. Hab den Fall in meiner Mapping-Praxis, in Anführungszeichen, bis jetzt noch nie gehabt.
So ja, wobei, in der Art und Weise. Das erfährst du schon. Also wir haben ja bei uns im Ruhrgebiet jetzt des Öfteren Straßensperrungen durch Tagebruch oder Gefahr durch oberflächennahen Bergbau. Mhm. Also nach dem Krieg irgendwie oder so, oder 18. Jahrhundert.
Das heißt, wegen Bergbau stützt eine Straße,
die unten drüber gesperrt. Ist. Die wird erstmal für 1 bis N Wochen gesperrt.
Bis es unten drunter aufgefüllt
wurde. Bis sie da unglaubliche Mengen Beton reingepumpt haben.
Mhm.
Und dann wieder frei. Also gerade jetzt unsere A40, eine schon Hauptstraßen da in Essen, der ist es ja auch passiert. Und da war mal temporär, war die zu.
Temporär heißt dann für?
Ach, das waren bestimmt mehrere Wochen. Und das Geile war natürlich dann auch, du wurdest dann rausgelenkt, also von der Autobahn runter. Und das erste Schild, was du sahst, bitte Navi ausschalten, hat die auf ein riesen Schild gemacht. Nicht folgen. Also irgendwie so das war wirklich klasse. Weil es ist natürlich klar, jedes Navi sagt, bitte wieder zurück zur Autobahn, bitte wieder zurück und hier wieder bitte zurück. Und weil die war halt immer gesperrt. Ja. Und da habe ich gedacht, ja, die Navi haben das natürlich temporär nicht drin.
Ja, es kommt ja auch von viele nicht. Welches viele Navi?
Ja.
Ja.
Es ist interessant, diese kommerziellen Navis, zum Beispiel, die haben oft auch Autobahnbaustellen drin, auch wenn die Karten 3-4 Jahre alt sind. Also ich erlebe es, wenn ich mit einem Kollegen fahre, der fährt auf der Autobahn, heißt, achten Sie auf Ihre Geschwindigkeit, dann taucht ein 80er-Schild im Display auf, obwohl da eigentlich keine Beschränkung ist. Aber ich weiß, da war mal eine Baustelle vor ein paar Jahren.
Ja, das ist noch das, wenn die keinen online und so, ne? Okay, aber du mappst das und propagierst das, dass andere auch machen.
Ja, ich werde es propagieren. Ich habe bei mir am Stammtisch den einen User Win32 Netzki, der diese LKW-Karte erstellt.
Ja.
Und da habe ich den Eindruck, dass dem seine Nutzer, glaube ich, auch sich jede Woche ein Update ziehen. Und ich werde ihn jetzt mal fragen, ob er das bei seiner Garmin-Karte implementieren kann, dass er dann immer die aktuellen Daten benutzt, also das temporary beachtet. Und wenn es einer macht, dann machen es irgendwann auch andere. Und das Ziel ist eigentlich, dass OSM End und ein paar Routing-Anbieter das unterstützen und dann ist die Sache geregelt.
Dann ist die Welt wieder in Ordnung.
Sozusagen, dass ein bisschen dann, dass die Leute, die dann die Papierkarte machen, es einfacher haben, sozusagen.
Ja, weil Papierkarten sind ja gerade so der große Trend in OSM und ich habe selber schon Papierkarten gerendert und mich auch geärgert, dass der Autobahnausfahrt als Baustelle drin war. Ich habe da einfach meinen lokalen Datenauszug in JOSM aufgemacht und editiert. Aber es geht nur, wenn die Gegend nicht zu dicht gemappt ist.
Ja, sehr schön. Ich glaube, damit haben wir auch einen Sendungstitel.
Der wäre... Papierkarten sind in Mode.
Genau. Das ist ein Trend in OSM.
Dann können wir auch das eine Bild mit der gleich nehmen, was ihr beim Blog-Eintrag auch benutzt.
Doppelt verwerten ist eh besser, ja.
Zweitverwerten.
Das ist auch in einer Creative Commons-Lizenz übrigens.
Habe ich gesehen, dass du den Lizenzhinweis noch ergänzt hast. Sehr schön. Denn wir achten die Lizenz.
Genau.
Alle. Ja, sehr schön.
Dann habe ich noch eine zweite Frage. Und zwar, ich bin Stipendiat von der Studienstiftung des Deutschen Volkes und die hat einen Engagementpreis, auf den ich mich wahrscheinlich bewerben werde wegen meinem Engagement für OSM. Und das mit 5.000 Euro dotiert, die für das Projekt dann verwendet werden sollen. Was denkt ihr, was könnte man mit 5000 Euro in Deutschland mit OSM machen? Der Overpass AP ist jetzt bezahlt.
Kassen drucken. Just kidding.
Das Einzige, was mir eingefallen ist, dass man bezahlte Mapping-Partys hat, dass man also sich ein paar Mapper schnappt, denen die Unterkunft und die Anreise in irgendeine entlegene Gegend, zum Beispiel in Frankenwald, das ist so im Nordosten von Bayern, bezahlen. Dann können die dort mal eine Woche lang eine Gemeinde die Waldwege erfassen und die Adressen und die Points of Interest.
Ja, das wäre eine Möglichkeit.
Wobei das halt auch immer so unter einer Woche Zeit finden, halt für viele Mapper auch immer so eine Sache ist. Ein
schwieriges Thema.
Na gut, man könnte auch sagen, man macht es in Sommersemesterferien und sucht dann so ein Team zusammen, das ein paar erfahrene Mapper sind und ein paar Neulinge, so Studenten aus irgendwie Geoinformatik oder so, die dann OSM gleichzeitig dort lernen.
Ich hatte, oder ich, irgendwie kam mir mal ins Gespräch die Idee, dass man erfahrene Mapper auch zum Spezialthema mal in Gemeinden schickt oder auf zu Stammtischen oder sonstigen Veranstaltungen und die quasi das gemeinsam machen, also dass man das Wissen einfach verbreitert. Ne? Also es ist so ähnlich jetzt wie deine Idee, nur nicht ganz so aufwendig. Ob das jetzt aber dieses für diese 5000 Euro geeignet ist, weiß ich nicht.
Ich weiß, was wir machen.
Du hast eine Idee.
Genau, wir beauftragen eine Werbefirma, endlich mal ordentlich Werbung für uns zu machen. Ein ordentliches Video, was man irgendwo zeigen kann, halt irgendwas, was mit Hand und Fuß. Ja, mit all den Möglichkeiten, die es so gibt, weil damit, es ist immer schwer, Laien klar zu machen, was man mit den Daten so machen kann.
Das Problem ist, ich muss in der Bewerbung auch eine Kalkulation angeben, wofür ich das Geld verwenden möchte. Und ich denke, da kommt so eine Mapping-Party besser rüber, als wir geben das Geld an eine kommerzielle Firma weiter, die was für uns macht.
Ja, das stimmt.
Und die Konkurrenz sind meistens soziale Projekte, irgendwie so Leute aus bildungsfernen Schichten dann an die Bildung ranführen, so Schüler, oder dann Projekte in der dritten Welt. Und da ist OSM ein bisschen arg eigennützig.
Ja, aber wenn man so eine Werbung hat, dann könnte man damit vielleicht einen neuen Mapper rekrutieren. Das wäre vielleicht gut investiertes Geld.
Ich gebe dir recht, dass unsere Außendarstellung und Sachen oder Materialien, die wir haben, gerade auch ein Niveau haben von anfängerhafter Stüppigkeit oder so. Also das habe ich auch, also wir haben, ich hatte das Problem jetzt letzte Woche, wir wollten eine Mapping-Party machen und über die Zeitung verbreiten, und da brauchst du halt immer so einen Pressetext. Und dann haben wir uns aus den Fingern, aus anderen Vorlagen einen zusammengewurschtelt, und uns war nachher klar, dass der nicht gut war. Für uns war er schon recht gut, also wir fanden den jetzt nicht so schlecht, aber ich glaube, ein Profi setzt sich da ganz anders hin, und das sind so Texte, die sind austauschbar, ja. Also ob du da jetzt München reinschreibst, Augsburg oder sonst was, Das ist gleich, den musst du einmal schreiben, ja. Und den kannst du den Zeitungen schicken, und dann wissen die schon Bescheid.
Naja, das ist halt immer die Frage, wenn man Geld ausgibt, wofür und wie, und möchtest du wirklich Leute für Dinge bezahlen? Gibt's dann kommt immer ganz schnell die Diskussion, ja, bevor man das macht, sollte man lieber da irgendwie Leute mal für zahlen, dass sie sich um Server kümmern, und dann kommst du von Hundertsten ins Tausendste. Also ich fand die Idee mit dieser Mapping Party da eigentlich gar nicht so schlecht.
Als Ergänzung.
Alternativ könnte man natürlich einen freien Kartenserver. Einen schönen freien Kartenserver.
Ja, aber das halt auch nicht nach. Also so ein Kartenserver verursacht ja regelmäßige Kosten. Und das kannst du halt mit sowas dann auch wieder, so eine Einmalaktion auch wieder nicht wirklich. Mhm. Naja.
Außerdem ist das Problem, man sollte eigentlich auch den kommerziellen OSM-Firmen, ich denke da so Geofabrik und so weiter, nicht unbedingt Konkurrenz machen. Das ist ja die Intention eigentlich bei den ganzen TMS-Diensten von OpenStreetMap, die sind für private Nutzung gedacht und nicht als kommerziellen Einsatz. Und deshalb kann man die auch nicht gegen Geld bekommen.
Naja, also ganz so extrem, also ich würde jetzt nicht sagen, da könnte irgendjemand, der mit OSM Geld verdient, jetzt weniger Geld verdienen, deswegen macht man das nicht. Das finde ich jetzt auch nicht so okay. Ne? Aber es ist halt mehr so die Frage, wohin möchte man denn eigentlich? Also wir waren ja unter anderem beim Linux-Tag da an diesem Tisch, an diesem Stammtisch, nein, nicht Stammtisch, Messestand da sozusagen, den man uns mit Foskis und Navid oder irgendwie geteilt hat. Und war ich ja auch mal irgendwie eine Stunde oder so da und dann kam halt so jemand her, der irgendwie einen Vortrag über freie Alternativen oder ging halt mehr so in die Richtung mit Firmen, die Daten sammeln und hat dann halt wieder OpenStreetMap als Alternative zu Google Maps dargestellt. Und ich finde es halt immer schwierig, wenn man Äpfel mit Birnen vergleicht. Also wir sind halt ein Kartenprojekt und OpenStreetMap.org ist halt momentan eigentlich primär für die Mapper gedacht und nicht für Endanwender. Das ist halt an allen möglichen Stellen. Da muss man sich eigentlich in der Community erstmal einig werden, möchten wir eigentlich so eine alternative Webseite für Google Maps, also Maps von Google.org, Maps von Google.com anbieten oder nicht? Und momentan macht man das ja mehr oder weniger absichtlich nicht.
Ja, aber wir kommen gerade dahin, also soll ja demnächst Open Source Routing Machine integriert werden in OpenStreetMap.org. Und wenn ein Routing drin ist und irgendwann noch ein Layer mit POIs, dann haben wir einen Google Maps Ersatz beinahe, außer dass die Suchfunktion nicht so toll ist.
Ja, das muss kommen, sonst würden wir all die Möglichkeiten, die wir haben, total verschwinden. Also es ist immer, ich sehe es, ich arbeite nebenbei am Flughafen, ich map da den ganzen Tag, wenn nichts zu tun ist. Und ich sehe immer die Arbeitskollegen kommen und was machst du denn da? Und bis ich denen das erst all die Facetten und Möglichkeiten erklärt habe, das ist total schwierig, weil die zuerst denen immer nur so eine blöde Karte, ja und? Ist das nur eine Karte? Kann man da keine Routen? Was ist denn das für ein Quatsch? Ne? Das ist für die von außen auf die Sache gucken, schwierig zu verstehen. Also da ist schon hilfreich, wenn man eine richtig coole Seite hat.
Ja, und ich glaube, wobei, also wenn jetzt wirklich ein Routing drin wäre, dann hättest du schon mal 70% der Normalnutzer schon, ah ja, okay, ist ein Router drin. Wunderbar.
Also muss er dann...
Auf der DE-Karte sind ja Router. Allerdings ist er eine, der ist irgendwie recht veraltet.
Ja.
Open Routing, Open Route Service, ja, da bin ich jeder Meinung, das Beste wäre, der würde down gehen irgendwann.
Den ersten, den es gab, oder? Echt das? Den Pascal aufgesetzt hatte, oder? Oder verwechselt.
OpenRouteService.org ist der von Heidelberg, den Pascal da auch Spiel gemacht hat, ja.
Genau.
Wobei der jetzt dann nicht mehr ist, deswegen.
Ja. Ja, gut, es war vorher schon irgendwo klar, dass das nicht in der Ecke nicht weitergeht. Das ist ja auch nicht alles Open Source und so weiter. Teilweise, soweit ich weiß, oder soweit ich mich erinnere, kommerzielle Geschichten im Hintergrund.
Also wenn man auf opensea.de auf der Karte ist, und dann auf Router drückt, dann geht er halt zur entsprechenden Webseite und nicht, der sucht da nicht so direkt mit drin, sozusagen. Ja.
Also ich muss sagen, ich finde diesen Graphhopper, den finde ich viel besser als diese Open Source Dings andere Maschine da. Der ist echt spitze. Der hat auch irgendwie Fußgänger und Rad so mit drin, das hat der andere, glaube ich, gar nicht.
Noch nicht. Also das ist wieder diese Demo-Sache. Also OSM, was du jetzt wahrscheinlich meinst, das ist halt so stark optimiert, dass alles vorberechnet ist. Das heißt, du kannst halt nicht so einfach aus den vorberechneten Daten, die du durch das Auto vorberechnet hast, dann eine Route für Fahrradfahrer machen oder sowas. Da muss man das halt nochmal extra vorberechnen lassen. Und es gibt Leute, die das getan haben. Also Lonvia macht das ja zum Beispiel, die sich um die
Nomad-Team.
Also Sarah ist ja dann
genau
also die ist unter anderem Nominat-Team, aber auch um diese eine dieser Reit- und Wanderkarten kümmert und die hat zum Beispiel da für den schweizerischen Bereich auch ein OSM für Fahrrad und Wanderrouting und so weiter, aber eben nur für den kleinen Bereich. Also der muss halt einfach alles vorberechnen und deswegen braucht er halt entsprechend Speicher, also Arbeitsspeicher dann. Deswegen gibt es da eben nicht so viel Verschiedenes.
Also ich denke, von diesen Open-Source-Routing-Maschinen, da werden wir noch einiges hören. die arbeiten da extrem stark dran.
Das Hauptding ist ja, dass man auf der OSM-Org-Seite nur Router anbieten möchte, die weltweite Abdeckung haben, soweit ich das verstanden habe.
Ja, genau.
Und die Frage ist ja dann, ob man dann nicht mal auf osm.de auch so mal lokale Router irgendwie einbieten sollte oder sonst irgendwas. Ja, muss mal schauen, wie es sich entwickelt.
Das wäre etwas, wo ich sagen würde, okay, dafür könnte man einen Teil von 5.000 Euro verwenden. Ich weiß es nicht, wie viele Server da in Deutschland oder in Deutschland, Österreich, Schweiz Router hostet, kosten würde pro Jahr. Wie viele Jahre man denn betreiben könnte, bis man das nächste Mal Spenden sammeln muss.
Ich glaube, das Problem ist halt eher jemand, der das mal aufsetzt und schön macht. So,
und betreut. Nicht nur einmal aufsetzen, sondern das am Leben halten.
Wird das jetzt nicht auf GitHub irgendwie auf Kado umgebaut?
Welche meinst du jetzt?
Die DE. Ich meine, ich habe was gelesen auf der Wochennotiz.
Wäre mir neu.
Sven Geckos sucht jemand, der es umbaut. Er fände es schön, wenn es gemacht werden würde.
Ah, okay.
Ansonsten wird es halt bald als OSM, Mapnik XML weitergepflegt. Aber das erschwert halt die Übernahme von Änderungen aus dem neuen OpenStreetMap internationalen Stil. Und ich glaube, die Sache mit den Sportplätzen, die jetzt reinkamen, die hat er sich bei den Franzosen abgeguckt und die hat auch, glaube ich, in XML ganz neu implementieren müssen. Weil Frankreich nutzt auch Cardo.
Mhm, verstehe.
Also wir die Zeit Delegated Future, irgendjemand müsste mal.
Wie so immer, ja.
Ja, noch eine Anmerkung. Bei Wikipedia, um über den Tellerrand zu schauen, gibt es so eine ähnliche Überlegung von wegen, was vorher vorgeschlagen wurde, mit Mapper irgendwo hinschicken mal für eine Woche. Im Fotografiebereich, soweit ich weiß, ist das. Weil es eben Bereiche gibt, wo die ganzen Monumente und so weiter nicht erfasst worden sind. Und
so Monument im Sinn vom Englischen,
also Sehenswürdigkeiten und denkmalgeschützte Objekte, also Gebäude oder sonst irgendwas.
Aber ich glaube, die haben nämlich auch die gleiche Diskussion, warum sollen wir jetzt Leute bezahlen dafür, was andere...
Ja, das hast du aber immer.
Ja.
Das ist immer überall.
Wobei, ja, es gibt halt Bereiche, wo sich in Anführungszeichen nichts tut, ohne dass jemand mal eingreift. Und das ist eben das ist so ähnlich, wie wir das haben. Dass eben auch auf der OSM-Karte auch in Deutschland noch gewisse weiße oder sagen wir mal graue Flecken gibt. Nicht mehr so viele und so weiter, aber es gibt ja immer noch Lücken, wo es eben keine so sehr aktiven Mapper gibt. Und da ist die Datenqualität natürlich nicht so überragend.
Apropos Wikipedia. Da habe ich noch was passt zu. Ich wollte dieses Jahr wandern gehen, etwas längerer Wanderweg in Israel. Das ist ein Fernwanderweg, der geht von Norden nach Süden, das sind fast 1000 Kilometer. Und da habe ich bei Wikipedia, ob die mir nicht eine Kamera dafür geben, weil ich habe irgendwie keine, die so richtig ordentliche Fotos macht und so. Und die verleihen die auch wohl. Haben sie auch gut zugesagt, müssen wir noch genau gucken, welche jetzt genau. Und da ist mir eigentlich auch die Idee gekommen, ja, das wäre eigentlich ganz schön, wenn man da vielleicht mal irgendwie diesen Track, den man da entlang geht, irgendwie aufzeichnen könnte. Aber ich glaube, das ist eine echte technische Schwierigkeit. Also ich habe mich da in letzter Zeit mit befasst, wie man sowas machen könnte. Hab auch mit Mapillary Kontakt aufgenommen, ob die da nicht eine Idee haben. Aber da gibt es noch kein Ergebnis, aber es sind zumindest interessiert.
Also nochmal die Nachfrage. Also du gehst wandern, mehrere Tage,
ja,
und willst was genau aufzeichnen? Also deinen Weg? Oder?
Ja, sowohl als auch. Also einmal eine Kamera von Wikipedia für die ganzen Landschaftsaufnahmen und Monumente, an die man da so kreuzt. Dürfte es einige zu sehen geben. Und dann war da die Idee, mit durch Mapillary hättest du ja dann einmal quasi den Track plus diese Streetview-Geschichte. Aber es ist halt die Frage, ob man sowas technisch jetzt umsetzen kann, weil wegen Akku und da werden ja mehrere Terabyte an Bildern zusammenkommen. Das sind
Ja, genau. Ich weiß nicht, wie du das hochladen willst gerade aktuell.
Ja, nee, da gut.
Mark, hast du schon Bilder von der, von der Republika Hinfahrt hochgeladen?
Ja, ich bin... Also ich hatte ja irgendwie 10.000 Bilder gemacht und ich habe sie inzwischen oben.
Ja,
da habe ich über eine Woche für gebraucht. Das ist gerade nicht so ganz befriedigend.
Ja, das wird irgendwie liegen können. Da wird man sicherlich irgendwo anders hinfahren und die hochladen. Das muss ja irgendwie funktionieren.
Ja, da brauchst du, genau.
Was den GPS-Track angeht, es gibt ein GPS-Geräteverleih von der Geofabrik.
Ja, aber das bringt ja auch nichts, wenn du den Speicher, oder? Es ging ja wirklich um, dass das Gerät so, oder dass du das alles machen kannst und das speichert und Akku so lange hält. Oder?
Ja, so lang wie möglich im Wissen.
Ja, wie lange bist du denn da wirklich außerhalb jeglichen, ja, aber du brauchst ja, du könntest ja höchstens nachts aufladen, oder?
Ja, also ich denke mal, so dieser nördliche Bereich ist ja dicht besiedelt, da wird das kein Problem sein. Aber im südlichen Bereich ist so viel Wüste, da kommt man vielleicht auch nicht jeden Tag an einem Dörfchen vorbei. Da ist das dann schwierig. Also und was ich so, ich habe nur so ein bisschen geguckt bei Garmin, das hält ja alles irgendwie nicht länger als einen Tag.
Und ja. Also wenn ich die primitiven Garmin-Geräte, also die E-Trexen und so weiter angucke, ich weiß nicht, die halten mindestens einen Tag mit zwei, ja, popeligen Batterien, sag ich mal. Also Alternative sind Akkus. Wenn es sein muss, könnte man die ja, Solarlader oder sonst irgendwas auch unterwegs laden oder ich krieg gerade schräge Blicke von der Seite oder
Ja, geht das nicht mit Solar oder sonst
Gut, ich weiß jetzt nicht, doch da unten in der Wüste würde ich sagen, da ist Sonne. Aber ich weiß nicht, ob du auf dem Rucksack, also ich habe ja schon mal gesehen, dass Leute auf dem Rucksack dann so eine kleine Solar, aber ob die das.
An sich muss man halt schauen, was hast du für einen Stromverbrauch von deinen einzelnen Geräten, ja, und musst das halt miteinander zusammenrechnen. Ja.
Also ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, aber ich meine, mit dem ganz normalen zwei Mignon-Batterien hält mein E-Trex 20 oder sowas, hält mindestens ein, zwei Tage oder sowas. Also von morgens eingeschaltet bis zum Abend. Vielleicht war es auch nur ein Tag oder sowas, aber.
Dann sind da, glaube ich, die alten Garmins eher die besseren, ne? Die einfachen, weil die war, denke ich, weniger.
Ja, ohne groß Schnickschnack mit Touchbedienung und sonst irgendwas. Also kann ich nur empfehlen.
Ich glaube, es gibt bestimmt auch von jedem Hersteller irgendwie nochmal so eine Reihe, die auf sowas ausgelegt ist. Für das klassische.
Ja, die Alternative wäre vielleicht noch ein reiner Locker. Es gibt da so kleine Locker als Kästchen. Die
von Holux.
Holux oder gibt's eine Seite im Wiki, wo die ganzen GPS-Devices aufgelistet sind. Holux und viele andere Hersteller, muss man sagen, die durchaus auch mehrere Tage mal laufen am Stück. Die Garmins haben halt das Schöne, dass du eine Karte mit anzeigen kannst. Und ja, du kannst ja halt mit ganz normalen Batterien betreiben. Locker gibt's auch, wo du Batterien reinstecken kannst. Die sind halt relativ selten, sag ich mal. Das ist meistens irgendwie.
Und dann würdest du dann einfach so 1 Euro Batterien mitnehmen, die dann halt einfach durchwechselt sozusagen.
Genau.
Das war für die Umwelt nicht ganz so gut.
Nicht optimal, aber es ist eine Methode, wie es einigermaßen geht. Also was ich halt zum Beispiel, wenn ich in Urlaub gehe, da habe ich mein E-Trex dabei und begnüge mich dann einfach mit Batterien dort. Ich nehme keine Akkus und kein Ladegerät mit, weil einfach das ist dann zu viel Aufwand. Und mit, ich weiß nicht, ich komme meistens eine Woche mit einer Packung mit 8 Mignon-Batterien oder sowas aus. Also da hält sich der finanzielle Aufwand auch in Grenzen, sage ich mal.
Ja, wollen wir nochmal gucken. Du kannst das noch mal kurz
im GPS-Geräteverleih von der Geofabrik solche Logo. Das sind, glaube ich, in den Settings, man da bei der Geofabrik ausleihen kann, glaube ich.
Du meinst das, was Lars hat?
Das ist nicht bei der Geofabrik.
Genau, nicht mehr. War früher mal.
Ach, da war der früher. Ja, ich habe den 2011 zum letzten Mal benutzt. Ja. Und da waren auf jeden Fall damals ein, zwei so gelbe kleine Holux-Logo mit dabei. Und ich glaube, da braucht man nur eine Batterie.
Ja, also das kann man auch weiterhin. Da ist auf openstreetmap.de gibt es eine Seite. Da kann man
GPS-Verleih.
GPS verleihen.
Ja, genau, explizit nicht für private Wandertouren. Steht dabei.
Ja.
Ja, wobei, das, ob, das, ob deine Sache jetzt so privat ist oder ob das dann doch
ein förderungswürdiges Projekt ist.
Naja, an sich, das war ja eigentlich für so, du machst irgendwie so eine Mapping-Party und da haben Leute kein GPS oder so
gedacht. Genau, ja.
Dazu ist es ursprünglich gemacht worden, aber ich denke, dass sowas, wenn jemand explizit sowas macht, sicher förderungswürdig ist im Sinne von, lasst uns da mal ein Gerät für auch von mir aus mehrere Wochen und so weiter ausleihen.
Wie ist das denn mit diesen kleinen GPS-Lockern? Kann man da hier so diese SD-Karten da nacheinander reinstecken oder weiß ich nicht, so ein GPS-Trick wird ja jetzt auch nicht klein sein.
Die alten Garmins, die alten iTrex Vista und so weiter, die haben einfach das Ganze auf einer SD-Karte gespeichert und die war ja platzmäßig quasi unbegrenzt. Also mit einer normalen paar Gigabyte-Karte hast du, ich weiß, Wochen, Monate lang Daten aufzeichnen können und so weiter. Das war überhaupt kein Thema. Die neueren iTrex 2030, das ist ein bisschen blöd, weil die das nicht direkt auf eine SD-Karte speichern, sondern die packen das in einen internen Speicher, wo du mit dem PC dann als USB-Device als quasi wieder auslesen musst. Du kannst es auf... Oh, ich bin jetzt gerade, ich habe das eine Weile jetzt nicht benutzt, deswegen weiß ich es gerade nicht auswendig. Ich weiß nicht, ob du es irgendwie umkopieren kannst, weil ich einen Laptop halt dabei hatte und die Daten dann direkt aus dem Speicher mir dort geholt habe. Das ist, glaube ich, nicht mehr so für ungewöhnliche Anwendungsfälle einfach auf eine SD-Karte schreiben, so praktisch in dem Sinn, weil das ein sehr ungewöhnlicher Benutzungsfall ist.
Also so ein Garmin, wo man
die kleinen Holux, die Filmdosen.
So ein Garmin, wo man dann hier so eine SD-Karte drin hat, so ein älteres, wo man vielleicht auch eine Karte anzeigen kann, wenn man es mal muss, kann man quasi einfach hinten in den Rucksack reinschmeißen und der zeichnet das auf. Geht das durch den Stoff da durch?
Ja, das stört dich nicht wesentlich.
Achso, okay. Ja, das...
Ja. Du solltest halt gucken, dass du nicht... Inlagen, sonst irgendwas oben drüber hast. Also wenn du eine Außentasche hast oder sowas oder generell die Geräte sind eigentlich auch wasserdicht. Also du kannst außen in so eine Außentasche vom Rucksack so ein Netz oder sowas.
Oben.
Oben ist vorteilhaft wegen, dass du gute Sicht hast zum zu den Satelliten und so weiter. Aber
das kann aber auch Einbildung sein,
dass das ja
egal ist.
Ja. Aber es sollte nicht irgendwie unter N-Lagen von irgendwas liegen, wo womöglich noch irgendwelche Kabel oder sonst irgendwas drin ist, die dann schon Fehler verursachen.
Und du solltest nur aufpassen mit den alten iTrex, die GPS-Trex, die auf der Speicherkarte gespeichert werden, die sind ohne Zeitinformationen. Das heißt, hier kannst du nicht mehr nehmen, um Fotos geo zu taggen. Das ist sehr für dich interessant, wenn du irgendwelche Denkmäler fotografierst.
Nein.
Ja, die Kamera sollte
also natürlich auch einen GPS-Logger haben. Ich habe, da würde ich Michael, Widerspruch von Michael an Michael. Ich habe mein Vista, iTrex Vista jahrelang dazu verwendet, um Geotagging zu machen. Du musst auf eins aufpassen, du musst auf die Speicherkarte aufzeichnen und nicht den internen Track rausschreiben. Also du musst gleich bei den alten Garmins direkt von auf die Speicherkarte, also auf die SD oder MicroSD, Transflash, direkt da drauf aufzeichnen. Beim Runterspeichern der Daten aus dem internen Speicher wirft er die Zeitinformation weg. Aber wenn du es direkt speicherst, zum Beispiel jede Sekunde in Punkt, und den Track dann direkt auf die Speicherkarte legst, dann hast du die Zeitinformation drin.
Ah.
Also wie gesagt, ich habe das 3 Jahre oder sowas so gemacht. Ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass es funktioniert.
Ich glaube dir. Ja,
können wir so einen Referenzlink posten?
Ich könnte jetzt sagen, such im Wiki nach Garmin.
Ja, ich meine, welches alte Gerät genau und so. Ich habe keine Ahnung von.
Wenn du, Mark hat gerade neben mir die Seite aufgemacht, auf openstreetmap.de gibt es irgendeinen Punkt, der da heißt GPS. Also wiki.openstreetmap.de/gps.html.
Da warst du ja auch schon drauf, auf diese Verleihseite.
Und da wird, du meinst, ihr
und das siehst diese, das empfehlen. Diese in Anführungszeichen, da hat es Bilder.
Ich bin mir nicht sicher, ob wir das schon empfehlen könnten. Ich glaube, da ist wirklich die Community mal gefragt oder die anderen, wer für seinen Fall, was jetzt das beste Gerät da ist. Oder würdest du das empfehlen? Den Tracker, also ich finde ja die Karte, ich meine, wenn er in der Wüste ist, da will ich doch so ein Gerät dabei haben.
Ja, also ich habe jahrelang, sage ich ehrlich, persönliche Erfahrung aus der Community, wenn man das so mal nennen, ein Aetrix Vista gehabt. Ich habe aber auch locker von, jetzt muss ich auf meine eigenen Wiki-Seite gucken, da habe ich sie aufgelistet.
Wobei grundsätzlich mehrere.
Es gibt mehrere Hersteller.
Ist nie verkehrt.
Und ja, die kleinen Locker sind so groß wie eine Filmdose.
Ja, ich sage halt einfach am lokalen Stammtisch nachfragen, was die so empfehlen können.
Lokaler Stammtisch.
Ja, auch entsprechend. Ja.
Ich weiß nicht, aus welcher Region das du kommst.
Ja, hier in Köln ist Ebbe.
Der nächste ist in Bonn, ne?
Ja, ich weiß, da war ich schon mal.
Ja, ich würde auch sagen, wieder auf der Mailingliste, sonst.
Oder so, Forum halt.
Ja. Oder Forum. Mhm. Genau, ich glaube, im Forum, die haben, da sind auch einige mit extrem Erfahrung. Die sich, also gerade mit diesem Video das Batterieproblem löst, da wenn du mehrere Tage nicht an eine Steckdose kommst. Sonst würde ich immer sagen, nimm zwei große Anker-Akku.
Ja, die musst du ja alle mittragen. Also da ist
ja halt gut, zwei, klar, sind 800 Gramm oder so. Ein Tod musst du sterben, ne?
Was sind das für Akkupacks, was du da meinst?
Also ich, ja, hier meine, ja sowas.
Also so ein externer USB-Akkupack, den du halt irgendwo auflädst und dann, genau, wo du dann daran wieder dein Zeug laden kannst und ja, so weiter. Ja, gibt's ja auch alle möglichen Baumformen und Dinge. Gut, ich hätte noch ein kleines Thema. Und zwar war ich Dienstag bei dem lokalen Code for Munich, nennt sich das. Und zwar hat die OKFN hat jetzt in verschiedenen Städten so kleine, ja, wie nennt sie es denn, OK Labs angestoßen.
Du musst mal kurz sagen, was die OK
ja, FN komm, ist. Die Open Knowledge Foundation. Ja, die kümmert sich halt so ein bisschen um Open Data. Ich denke, da werden wir vielleicht demnächst auch noch mal ein bisschen mehr drüber erzählen können. Oder mal eine extra Folge dazu machen. Aber an sich, die haben jetzt da ein bisschen was angestoßen, möchten es aber auch nicht selber irgendwie jetzt irgendwie leiten, sondern sehen sich da halt nur so als, ja, bisschen als Anschub-Dings da. Und ich kann nur empfehlen, da einfach mal auf codefor.de, also ohne einen Bindestrich oder sonst irgendwas dazwischen, sondern einfach nur codefor.de zu schauen, was es da für eine Gruppe, wenn man in einer Stadt wohnt, wo es so eine Gruppe gibt, da einfach mal vorbeizuschauen. Und das Interessante war da halt, dass im Vergleich zu den anderen Treffen, wo ich da bisher irgendwie war, es waren sowohl Journalisten da, als auch Designer, als auch Entwickler. Und denen kann man ruhig mal erzählen, wie man mit OSM irgendwie Dinge tut. Also ist ein Vorschlag einer Projektidee, die dann wieder kam, ist der klassische Spielplatzfinder oder sonst irgendwas, den einfach mal Overpass Turbo den Wizard zeigen. Also kannst du, glaube ich, inzwischen seit auch direkt Spielplatz eingeben. Also Opas Turbo nutzt halt die Vorlagen von
Chossen.
Nee, nicht von Chossen, sondern von IDE.
Okay.
Für die Übersetzung. Das heißt, du gehst da einfach auf den Wizard, sagst, ja, jetzt zeig mir mal die Karte von, gibst es das da ein und dann hast du schon eine schöne Karte, wo du auch siehst, wo das Zeug da drauf ist.
Ja, also ich sehe gerade, also es sind nicht nur München, sondern inzwischen Ulm, Stuttgart, Heidelberg, Gießen, Köln.
Wie gesagt, deswegen meinte ich, schaut einfach mal auf die Webseite, ob dann bei euch da in der Gegend was ist und schaut da einfach mal vorbei. Da gibt es dann jeweils auch eine lokale Mailingliste oder Meetup-Gruppe oder sonst irgendwas. Also wenn ihr jetzt Entwickler seid. Ich weiß nicht, wie weit das dann für ein Ding interessant ist, aber
Entwickler oder Leute, die sich mit Open Data interessieren oder
ja, da irgendwie mitmachen möchten.
Gut. Wo wir gerade bei den Stammtischen sind, noch eine Ankündigung in Leipzig, wo ja der Stammtisch normalerweise lange Zeit recht tot war. Da gibt es wieder einen Stammtisch am Dienstag um 19 Uhr in der Moritz-Bastei, falls Leipziger oder Hallenser zuhören.
Wo es ein...
Und die Folge bis dahin veröffentlicht worden ist.
Ja doch, denke ich schon, dass ich es am Wochenende schaffen werde.
Es ist auch, glaube ich, im Veranstaltungskalender vom der Wochennotiz drin.
Wenn wir gerade bei Stammtischen sind, weiß jemand von euch zufälligerweise, wie die Karte auf opposite.de mit diesen lokalen Gruppen da funktioniert oder eben gerade nicht funktioniert? Weil, also ich habe da mal ein bisschen geschaut, also der Münchner Stammtisch ist da halt irgendwie noch mit dem alten Old, von dem wir vor einem halben Jahr oder noch länger her
waren. Nee, über ein Jahr sind wir da schon weg.
Ja. Hab mich da ein bisschen hinterhergekloppt. Da gibt's wohl einen Bot von i-Ausrufezeichen Matthias, der sich aber jetzt auch nicht gekümmert, aber da gibt's dann diese Seite User Groups, opposite.de, da ist es richtig drin, aber auf der Webseite selber irgendwie nicht. Also bin da auch noch nicht ganz durchgestiegen.
Es macht so den Eindruck, als dass der Bot das irgendwie nicht mehr richtig...
Ja doch, also die Seite, die der Bot direkt macht, die ist aktuell.
Okay.
Aber die dann wieder auf OpenStreetMap.de direkt eingebunden ist, die irgendwie nicht. Also.
Das heißt aber, das wäre doch dann vielleicht ein Thema.
Naja, immer mal die Leute,
die... Wer hat denn die Karte hier gemacht?
Die Karte wird von dem Bot... Soweit ich weiß, automatisch gerendert. Der die Wiki-Seiten passt.
Also der Overlay dazu.
Ja.
Dann irgendjemand, dann geht beim Erstellen des Overlays was schief.
Naja, oder das Einbinden auf OpenStreetMap.de dann wieder. Naja, mal nachforschen. Hätte das sein können, dass von euch einen oder mehr weiß.
Wenn es jemand weiß, lasst es uns wissen. Über alle Kanäle, die es gibt.
Hatten wir ja schon hier.
Genau.
Gut. Dann gibt es von euch noch irgendwie Punkte, die ihr noch einbringen möchtet?
Natürlich.
Haha.
Go.
Und zwar zu Köln. Ihr erinnert euch sicherlich an das tausendmal wiederholte Hausnummern-Thema. Das hängt wahrscheinlich allen aus den Ohren heraus. Es ist relativ geschafft worden in Köln. Wir hatten irgendwie angefangen bei 30.000 Hausnummern hier im November. Jetzt sind wir bei über 90.000. Allerdings ist das eingeschlafen. Ne? Die Einzigen, die da noch so mitmachen, das bin ich und der Troisdorfer, den ja irgendwie jeder kennt. kleiner Appell,
the one and only.
Lass es nicht einschlafen, mach doch nochmal einen Task, ist nicht so viel Arbeit. Würde mich freuen.
Wie viel fehlen da
noch? 150.000, also die Hälfte ungefähr.
Okay.
Wow.
Ich denke, den Aufruf können wir so unterstützen, würde ich
sagen. Ja,
ja, das können wir.
Nicht nur in Köln, auch in anderen Städten.
Nein, Köln zuerst.
Gibt es diesbezüglich noch viel zu tun.
Ja, gut. Mal einen kleinen Blog und dann kommt es auch in die Wochennotiz.
Naja, das war ja das, wo man von den Daten, die man bekommen hat, abzeichnen konnte, also die Hausnummern abnehmen konnte, oder wie war das?
Ja, genau, bei relativ euch? Elegant, die Stadt war der Spendabel.
Das heißt, man muss nicht in Köln wohnen, um da...
Ja, hier nochmal der Hinweis für diejenigen, die es nicht mitgekriegt haben. Die Daten, die wir von der Stadt bekommen haben, das sind Plandaten. Das heißt, auch wenn die Häuser nicht gebaut wurden, die Notes sind trotzdem da. Man legt sich einfach diesen Grundkartenlayer von NRW dahinter, den wir abzeichnen dürfen mit diesem Tracer-Plugin und den Hausnummern, die da eingetragen sind. Das ist meine persönliche Erfahrung hier, den kann man vertrauen, die passen zu 98%. Die anderen Daten stimmen zu 90. Also die von der Stadt. Aber es hilft beim Kopieren, auf jeden Fall.
Gut, dann haben wir noch andere Themen.
Ja, ich hatte einen Overpass-Abi, hat eine SSD-Platte bekommen. Gab es da mal einen Blog danach, ein Feedback? Ist das jetzt, also Nachfrage kriegt man das ja nicht wirklich mit, dass das...
Da gab es der... Jetzt muss ich mal kurz suchen. Ich glaube, unter dem Blog-Eintrag.
In den Kommentaren, oder?
In den Kommentaren. habe ich nur gelesen, dass sie jetzt eingebaut ist und so ein paar Performance oder...
Ich habe nur mitgekriegt, die Ankündigung erstaunen wegen Platteneinbau und er lebt wieder und ja. Aber ich habe es ehrlich gesagt nicht verfolgt.
Ja, also eine kleine Nachricht von Roland vom 9. Mai, dass die SSD jetzt genau eingebaut wurden, dass die Geschwindigkeit laut Munin, das ist ja dieses Tool, womit wir das so ein bisschen checken, um Faktor 3 bis 5 verbessert. Je nach natürlich Abfrage variiert das ein bisschen. Aber wenn er sagt, 3 bis 5 Mal besser geworden, dann kann man das schon. Und es gehen jetzt auch Abfragen, die vorher wohl nicht gingen.
Okay, das hört sich gut an.
Also über die komplette Niederlande. Hat er als Beispiel.
Okay. Also sind einfach schneller und gehen deswegen, ohne dass man das Limit im Video
genau. Du läufst nicht mehr in Timeout rein. Ja, cool.
Gut, dann machen wir zu.
Jo.
Ja.
Dann verabschieden sich auch die Leute im Mumble dieses Mal, dass die Leute auch mal die jetzt die Namen von denen wollen können.
Genau, also vielleicht habt ihr das gemerkt. Ihr seid unter der Folge jetzt als Kontributor gelistet. und wenn ihr uns, ihr könnt da auch euren OSM-Namen verlinken, wenn ihr wollt natürlich, müsst ihr uns nur die Daten zukommen lassen. Also bei einigen habe ich es schon versucht, die ich auflösen konnte. Die anderen könnten uns einfach mal eine kurze Nachricht schreiben, dann würde ich das nachtragen.
Falls sie da mehr stehen haben möchten.
Genau. Und falls jemand nicht genannt werden sollte oder möchte, kann er mir auch Bescheid sagen. Dann machen wir das. Aber ansonsten, genau. Ihr seid Contributor, ihr seid genau Teil dieser Sendung und Folge und so weiter. Dann.
Ja, auch Leute, die in den Shownotes mitschreiben, tauchen da teilweise auf.
Genau.
Aber da steht dann halt auch dran, dass sie Shownotes gemacht haben, sozusagen.
Gut. Dann bedanken wir uns fürs Zuhören, für alle Kommentare, sonstigen Nachrichten über alle Kanäle,
genau,
die ihr erkennt. Und sagen Tschüss, bis dann, Marc,
Michael,
Andi,
Michael Reichert,
Michael Weidmann,
Johannes.
Und ich glaube, das wären dann alle gewesen, die sich auch gemeldet haben. Ciao.
Ciao, bis dann.
Ciao.
Tschüss. Tschüss.